Die Botschaft Paradox wurde am 6. Februar 1964 im Salad Bowl Restaurant in Bakersfield gepredigt. Übersetzer ist Bruder Rolf Keilowhite. Ich danke euch, meine Brüder und Schwestern. Dies halte ich in der Tat für ein großes Privileg, heute Morgen hier zu sein und zu den Dienern Christi zu sprechen und meinen Mitarbeitern im Evangelium. Ich bin nicht jemand, der große Reden hält. Ich habe keine Fähigkeit, das zu tun. Und ich möchte nur die Männer auf diese Weise zusammenbringen, besonders diejenigen, die, wie wir es in der Welt nennen würden, Kopf und Kragen riskieren, um diese Treffen zu unterstützen. Und ich möchte gerne den Grund für die Hoffnung geben, für die ich kämpfe, und euch Brüder sehen lassen, dass sie nicht voller Aberglauben sind. Es ist das Evangelium. Vor vielen Jahren, als ich meine erste Reise nach Phoenix, Arizona machte, wo ich habe heute Morgen mein Frühstück mit meinem guten Freund Carl Williams hier an der Ecke genossen. Ich schätze, ihr kennt alle Bruder Carl Williams. Würdet ihr gerade mal aufstehen, Bruder und Schwester Williams? Er ist der Präsident der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums der Gruppe in Phoenix, Arizona. Bruder und Schwester Williams. Und so hat sich herausgestellt, dass er ein sehr wertvoller Freund für mich ist. Letzte Woche in der Versammlung oder vorletzte Woche in Phoenix erzählte ich darüber, wann ich meine erste Reise nach Phoenix machte. Ich erinnerte mich, dass ich als kleiner Junge alles gesehen und gelesen habe, was ich konnte, denn ich hatte die Idee eines Tages, mein Vater war ein Reiter und ich wollte ein Cowboy sein. Ich hatte als kleiner Junge einige Western-Zeitschriften gelesen und zu viele Filme gesehen. Und so sah ich meinen Vater reiten und dachte, ich könnte sicher auch reiten. Und mein Ziel war es, nach Westen zu kommen und ein Reiter zu werden. Und ich hatte vom Superstition Mountain, Aberglaubensberg, der Übersetzer, gehört. Natürlich vom Lost Dutchman, verlorener Holländer, der Übersetzer, von dem ich glaube, dass es die Lost Dutchman Mine ist, die ich für eine Legende halte. Und so viele Menschen sind jetzt in unserem Land dort. Es ist Rodeo-Zeit und jeder trägt Blue Jeans und einen großen Hut. Sie versuchen, in einem vergangenen Zeitalter zu leben. Sie leben etwas, was schon gelebt wurde. Und ich frage mich, warum sie das tun. Dort ist etwas in ihnen, das sie dazu bringt, das zu tun. Aber seht ihr, ich denke, das ist es, was heute mit unserer christlichen Wirtschaft los ist. Wir versuchen, in einem vergangenen Zeitalter zu leben, was jemand anderes in einer anderen Zeit gesagt hat. Und das wird in diesem Zeitalter nicht funktionieren. Aber es ist seltsam, dass sie ein paar altmodische Ideen wollen. Irgendeinen Scheunentanz oder irgendeinen Cowboy oder etwas anderes in dieser Art. Und das Wahre in ihnen, das sie dazu bringt, zurückkehren zu wollen, ist das Evangelium. Sie wollen ein neues, ausgeschmücktes Evangelium. Etwas, das zu diesem Tag passt. Einige schöne Fantasien, eine gute Kultur und Bildung. Aber sie wollen nicht das altmodische Evangelium, wo diese echte Sache in ihnen ist, die sie dazu bringt, zurückkehren zu wollen. Dahin sollte es gehen, dahin zurück, aber stattdessen gehen sie zurück zu etwas anderem. Wenn dann etwas von Gott gezeigt wird, ist es für sie sehr erstaunlich und ungewöhnlich und entspricht nicht ihrer Ethik. Und sie wollen es nicht akzeptieren. Niemand würde mehr Respekt vor John Wesley, Sankey, Moody oder Finney, Knox, Calvin oder irgendeinem dieser Männer haben, als jeder von uns Geistlichen, die Männer Gottes schätzen. Aber seht ihr, wir gehen weiter vorwärts. Wir sind nicht in diesem Zeitalter. Jeder von ihnen diente in einem anderen Zeitalter, in einem anderen Maß. Wir dienen Gott heute in einem anderen Maß, als sie es taten. Wenn es einen Morgen gibt, wird es ein Zeitalter geben. Es wird ein Evangelium für dieses Zeitalter geben, das weiter fortschreiten wird, bis die ganze Sache in Gott vollendet ist und Gott eins mit uns wird. Nun, ich erinnere mich an den Morgen, als ich eine Taschenlampe nahm. Ich konnte es kaum erwarten, den Superstition Mountain zu sehen. Ich musste dort hinaufgehen, aber meine kleine Taschenlampe taugte nichts. Ich konnte nichts sehen. Die großen, gruseligen Schatten und der Mann, der auf diesem Berg auf der Suche nach Gold getötet wurde. Und es enthält wirklich viel Aberglauben. Und als ich versuchte, mich mit meiner kleinen Taschenlampe umzusehen, konnte ich nichts sehen. Alles war beängstigend. Wisst ihr, was ich getan habe? Ich saß einfach still, bis die Sonne aufging. Als diese Sonne, die der König aller Lichter ist, als sie aufging, spielte meine kleine Taschenlampe keine Rolle mehr. Aber aller Spuk verschwand. Ich habe gesehen, dass der Superstitions Mountain nicht gruselig ist. Ich war bereit hinzugehen, um es für mich selbst zu entdecken, denn dieses große Licht, die Sonne, welches das gesprochene Wort ist, Gott sagte, es werde Licht, und das ist das Wort Gottes, das offenbart wurde. Und als es sich zeigte, ging aller Spuk hinweg. Und ich denke heute so, wo ich unter Brüdern so missverstanden bin, möge das große Licht der König leuchten. Es gibt kein anderes Licht. Es gibt keine unserer hergestellten Leuchten, die heute da draußen leuchten werden. Egal wie viele Ballparks, Begriff für Baseball, wir werfen. Ihr könnt nichts sehen. Man muss direkt in sein Gesicht schauen, um überhaupt irgendeine Art von Licht zu sehen. Diese Sonne löscht alles aus, denn sie ist das geoffenbarte Wort Gottes. Und ich denke, wenn das geoffenbarte Wort Gottes über all unserem Aberglauben erwacht, verblassen sie. Seht, wir wollen wissen, was Wahrheit ist, in welcher Stunde wir leben. Und Brüder, wir sitzen heute Morgen hier als viele verschiedene Konfessionen und repräsentieren verschiedene Konfessionen. Ich glaube nicht, dass das zählt. Ich habe früher in Colorado Rinder getrieben. Ich erinnere mich an die Zeit, als wir das Zusammentreiben hatten. Im Frühjahr trieben wir die Rinder in den Arapaio-Wald hinauf. Ich saß dort viele Tage mit einem Bein über dem Horn des Sattels und beobachtete den Ranger, wie er diese Rinder zählte, während sie durch das Treibgatter vom Privatbesitz in den Wald gingen. Jede Ranch muss in der Lage sein, einen Heuballen zu produzieren für jede Kuh, die sie halten will. Ich glaube nicht einen Heuballen, sondern eine Tonne Heu. Oh, ich glaube, es sind 2 Tonnen für eine Kuh. Es hängt davon ab, wie viel die Handelskammer mit eurem Brandzeichen dort reinlässt. Denn unter diesem Brandzeichen produziert diese Ranch so viel Heu. Dann lässt du da oben im Wald eine Kuh weiden. Das ist so, damit der Wald nicht von Rindern überrannt wird. Und dann reicht es gerade, sich um sie zu kümmern, weil sonst alle kommen würden. Und ich bemerkte, dass es die Hereford Association war, die in diesem Teil des Waldes, dem Arapaio Forest, graste. Ich beobachtete den Ranger. Nun, unser ist der alte Turkey Trap Turkey. Das Dreibein befand sich direkt über uns. Herr Grimes arbeitete mit etwa 15 Männern. Er hatte mehrere 100 Stück Vieh. Und wir hatten ein paar Rinder dort. Die Truppe, mit der ich arbeitete, 400 oder 500 Stück. Aber Grimes hatte vielleicht 15 oder 1800 Stück. Es war die Farm Diamond Bar. Und ich beobachtete den Ranger. Er musste dort stehen, um die Kühe zählen, während sie durchgingen. Wisst ihr, er hatte nie darauf geachtet, welches Brandzeichen sie hatten. Es gab eine Sache, die er überprüft hat, und zwar das Blutsiegel im Ohr, denn sie mussten ein registriertes Hereford sein, bevor sie grasen konnten. Das ist so, damit sie ihren Stammbaum behalten. Seht ihr? Eure Kuh muss gezüchtet werden. Dein Kalb muss von einem rein rassigen Stier stammen. Und deshalb, nach so und so vielen Kühen, muss man einen Stier haben. Und sie haben sich alle vermischt. Alles muss registriert werden. Rein rassige Rinder. Vollblut. Ihr haltet euren, die Blutlinie der Hereford Association bleibt dann rein. Ich dachte, viele Male so wird es beim Gericht sein. Er wird nicht auf unser Brandzeichen achten, aber er schaut nach der Blutlinie aus. Jesus Christus, er wird arbeiten. Wenn wir heute Morgen versuchen würden, uns alle zu Assemblies of God zu machen, wir könnten das nicht. Wir würden versuchen, sie zur Pentecostal Holiness zu machen. Das würden wir nie tun. Wir versuchen, sie zu United Churches zu machen. Das werden wir nie tun. Aber es gibt einen Ort, an dem wir uns alle versammeln können, jeder, der gläubig ist, unter dem Blut von Jesus Christus. Und das ist der einzige Ort, an dem Gott jemals dem Menschen begegnet ist oder jemals den Menschen begegnen wird, unter dem Blut Jesu Christi. Dort haben wir Dinge gemeinsam. Kürzlich las ich von einem jungen Paar, das sich trennte, und es war eine bedauernswerte Sache. Sie hatten mehrere Jahre lang zusammen gelebt und es kam zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen. Und die kleine Mutter, die Dame und ihr Mann wollten sich trennen. Und sie waren, der Anwalt war ein Freund von ihnen. Er sagte, nun, bevor wir jemanden hinschicken und diese Dinge verkaufen und das nehmen müssen, was euch gehört, teilt diese Dinge unter euch auf, wenn ihr die Scheidung wollt. Sie sagten, sie würden das tun. Sie gingen in die Stube, sie haben sich aufgeregt, sie haben gekämpft um das, was in der Stube war und alles andere. Sie gingen in das Wohnzimmer und taten dort dasselbe, wie auch im Esszimmer und in der Küche. Schließlich erinnerten sie sich daran, dass sie dort oben auf dem Dachboden einige Sachen gelagert hatten. Also gingen sie beide in die Dachkammer. Ich schätze, ihr nennt es hier so. Im Osten sagen wir oben auf den Dachboden. Also gingen sie hinauf und zogen einen alten Koffer heraus und sie hatten Kleidung und andere Dinge, die... So griffen sie danach und stritten sich um dies und das. Und nach einer Weile, als sie etwas hochhoben, griffen sie beide danach und ihre Hände berührten sich gegenseitig, als sie danach griffen. Es war ein paar kleine weiße Schuhe. Es sollte... Ein Baby war ihnen in ihrer Ehe gewährt worden, aber es war gestorben. Sie hielten sich gegenseitig die Hände. Der eine konnte nicht sagen, es gehört mir, der andere nicht, es gehört mir. Es war etwas, das sie zusammen hatten. Nur wenige Augenblicke später sahen sie sich gegenseitig an. Der eine konnte es nicht beanspruchen und der andere konnte es nicht beanspruchen. So lagen sie sich gegenseitig in den Armen und die Scheidung wurde aufgehoben. Das will ich sehen, wir Baptisten, wir Methodisten, wir Assemblies und Kirche Gottes, was auch immer wir sein mögen. Wir mögen unterschiedliche Dinge haben, das sind unsere eigenen Traditionen, die uns dazu gebracht haben. Aber es gibt eine Sache, die wir gemeinsam haben, Bruder, Christus. Er ist das Wort. Dafür sind wir hier. Rede nicht über unsere Unterschiede, sondern über das, was wir gemeinsam haben, Jesus Christus. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist unser Vater. Wir danken dir, denn heute haben wir die Hoffnung auf das ewige Leben durch die gesegnete Auferstehung Jesu Christi. Wir sehen die Abendlichter leuchten. Den Baum, den der Nager übrig gelassen hat, hat die Raupe gefressen. Was die Raupe übrig gelassen hat, hat die Heuschrecke gefressen. Und wir erkennen, dass diese Insekten dieselben Insekten sind, nur in einem anderen Stadium seines Lebens. Und wir stellen fest, dass die Gemeindeunterschiede immer noch das gleiche alte römische Insekt ist, das in Nicäa begann. Was der eine übrig lässt, ist der nächste. Und es sieht so aus, als ob wir uns heute in einem solchen Durcheinander befinden und jetzt in dem großen Rat, den ökumenischen Rat der Kirchen gehen. Es sieht so aus, als wäre nichts mehr übrig. Die Hoffnung ist dahin, aber wir erinnern uns an das unfehlbare Wort Gottes. Als die Sonne aufging, um den Aberglauben zu zeigen, hast du verheißen, ich werde wieder erschatten, spricht der Herr. All die Jahre, die die Raupen zerstörten und die Nager und so weiter, wie sie wieder erstattet werden sollten und dieser Baum würde wieder leben. Wir beten, Vater, dass du die Gnade und die Auferstehungskraft Christi herabsenden möchtest, damit du sie wieder erstatten und uns zu einem lebendigen Glauben an das lebendige Wort dieses Tages aufwecken kannst. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Ich bin etwas heiser, Brüder. Ich bin kein Redner, aber wir kommen einfach zusammen, damit ihr seht, was ich meine. Dafür bin ich hier. Wenn ihr mich irgendetwas tun seht, was außerhalb dieses Wortes und dessen liegt, was für den heutigen Tag verheißen ist, dann seid ihr es mir schuldig, zu mir zu kommen. Ihr seid es mir schuldig, es mir zu sagen. Aber wie gesagt, es gibt eine Sache, in der wir übereinstimmen, das ist Christus. Das haben wir gemeinsam. Er ist für uns alle gestorben. Wir sind unter diesem Blut. Nun, ich bin für nichts anderem hier, als zu versuchen, jedem von euch zu helfen, dass diese Gemeinschaft nach der Erweckung ein besserer Ort sein wird. Denn zu diesem Zweck sind wir zusammengekommen. Wir sind dafür zusammengekommen, um einander kennenzulernen, um uns besser kennenzulernen, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Deshalb bin ich heute Morgen hier. Das war der Zweck dieser Versammlung hier, damit wir uns gegenseitig kennenlernen. Nun, wir erkennen, dass es durch alle Zeitalter hindurch immer so gewesen ist. Irgendetwas Überragendes geschieht oder etwas, das anderes ist. Dann folgen dem eine Menge fleischlicher Nachahmungen. Denn es gibt alle Art von Aberglauben. Das ist die Weise, wie es sein muss. So sollte es sein. Und es werden Dinge darüber gesagt, die nicht wahr sind. Wir wissen, dass es immer schon so war. Jesus soll ein uneheliches Kind gewesen sein. Er war es aber nicht. Er war genau so, wie die Bibel es gesagt hat. Die Menschen, die ihn so nannten, er war die Manifestation des Wortes Gottes, deutlich gemacht. Und ihr seht, sie sagten, dass seine Jünger kamen und seinen Körper wegnahmen, die römischen Soldaten bezahlten. Das glauben sie immer noch. Aber wir glauben und wissen durch seine lebendige Gegenwart, dass er von den Toten auferweckt wurde und jetzt hier bei uns ist. Wir sind sicher und wissen das. Jedes Wort, das er sprach und durch die Zeitalter hindurch verheißen hat, ist erfüllt worden, wenn ihr es beachten wollt. Da ist nichts, was es bewirken könnte, nur Gott. Wir sind seine Diener. Und nun habe ich gedacht, dass ich heute Morgen einfach einen kleinen Text aus der Schrift lese und zu euch Brüdern und Schwestern hier spreche, damit wir einfach ein kleines Zusammensein haben. Dieser Wind dort oben tut mir nicht gut. Ich höre, das ist schon in Ordnung. Lasst es einfach so, Bruder Roy, denn ich werde nur ein paar Minuten bleiben. Vor ein paar Jahren, vor etwa 15 Jahren, jagte ich mit einem Mann, der Friseur war. Und er war auch Fußpfleger. Er entfernte Schwielen von den Füßen. Weißt du, in diesen Zeiten war es schwer. Es gab kein Geld. Und dieser Friseurfreund von mir, ich kämmte mir die Haare und hatte, er schnitt mir die Haare und ich hatte Schuppen auf der Schulter. Er sagte, Billy, er sagte, ich muss dir ein wenig Shampoo geben. Er sagte, du hast so viele Schuppen auf deiner Jacke. Und ich sagte, in Ordnung, Jimmy. Und er sprach über die Waschbärenjagd und er griff hinter sich. Ich war sein Pastor, er lehrte Sonntagsschule, er war ein feiner Mann. Um das zu bekommen, von dem er dachte, dass es dieses Lucky Tiger Shampoo ist, um es auf meinen Kopf zu tun, aber es war Carbolsäure. Und ich trug wochenlang eine Strumpfmütze am Pult. Das stört mich noch heute, seht ihr. Nur dieses kleine, seht, meine Kopfhaut ist immer noch weich, wisst ihr? Und es, nein, das ist jetzt in Ordnung, denn es war gestern Abend. Und ich komme einfach etwas außer Atem. Meine Frau kaufte mir ein Haarteil zum Anziehen. Ich kann keinen Hut hinter dem Pult tragen. Es ist respektlos gegenüber Christus. Wenn man eine kleine Mütze trägt, wird gesagt, man wolle ein Bischof sein. Und es ist ein Problem. Sie kaufte es für mich, aber ich hatte nie den Mut, es zu tragen. Ich wünschte, ich hätte es getan, aber das habe ich nicht. Und ich fürchte, es würde etwas ausdrücken, wisst ihr, und ich werde es einfach sein lassen müssen, schätze ich. Und jetzt möchte ich noch etwas aus der Heiligen Schrift lesen, wo Gottes Wort nie versagt. Meins schon. Aber ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass in jedem Zeitalter das Gott am Anfang war das Wort. Er war immer das Wort und das Wort ist ein Gedanke, der ausgedrückt ist. Seht, nun in seinem Denken, was er hatte, den ganzen Plan, da er das Ende vom Anfang an kannte, hatte er es einfach in Worten ausgedrückt. Und diese Worte sind kundgetan, genau wie die Sonne, sie ist Gottes Wort kundgetan. Er sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Und da ist eine Zeit der Trennung. Es gab eine Zeit, in der Gott das Licht von der Dunkelheit trennte. Das macht er immer so. Es gibt eine Zeit, da trennte er das Land von der Erde oder dem Wasser. Er trennte Paulus und Barnabas. Er trennte Mose von Ägypten. Seht ihr, er bewirkt immer eine Trennung. Und es gibt Zeiten, in denen Menschen, Männer, welche diese Dienste ausführen, das nicht gerne tun, aber es muss getan werden. Seht ihr, es gab eine Zeit, da mussten sich die Jünger von ihrem eigenen Volk trennen. Paulus wandte sich an die Heiden, weg von den Juden, Gottes Erbe. Es kam die Zeit, in der er es tun muss. Sie sprachen gegen ihn, aber er sprach das berühmte Wort, ich war der himmlischen Vision nicht ungehorsam. Und lasst mich dasselbe sagen, Bruder, die Vision von heute, seht die Vision der Verheißung von heute, der Heilige Geist in dem Land heute, Gott versprach, dass er in diesen Tagen den Heiligen Geist auf uns ausgießen würde. Nun, ich habe das Land hin und her durchquert. Es gab unglaubliche Zeichen, wie ihr gesehen habt. Nicht ein einziges Mal sind diese Zeichen jemals gescheitert. Sie sind absolut die Wahrheit, denn es ist Gott. Zehntausende mal Tausende mal Tausende und nicht eins von ihnen kann scheitern. Sie nennen es einen Teufel, sie nennen es alles. Einige sagen dies, andere das. Aber Jesus sagte, wenn sie den Herrn des Hauses Belzebub genannt haben, wie viel mehr werden sie seine Nachfolger so nennen? So sagte Jesus, durchforscht die Schriften. In ihnen glaubt ihr, dass ihr das ewige Leben habt. Sie sind es, die von mir Zeugnis ablegen. Nun nicht, sie würden nicht von mir Zeugnis ablegen, ich bin ein Mensch. Aber die Botschaft, die ausgegangen ist, bezeugt das. Gott sendet keine Zeichen, nur um zu zeigen, dass er Gott ist. Gott schickt ein Zeichen, um dies zu tun, um etwas zu verkünden. Ein Dienst kommt mit Zeichen hervor und danach die ganze Fleischlichkeit und das Zeug, das ihr folgt. Als ich neulich von Martin Luther las, hieß es, es war keine geheimnisvolle Sache, dass er gegen die katholische Kirche protestieren konnte und damit durchkam. Das Phänomen bei Martin Luther war, dass er sich über den Fanatismus, der auf die Reformation folgte, hinwegsetzen konnte. Das ist es, was wir tun müssen. Das ist alles im Gange und lässt Gespenster vor euch Brüdern erscheinen. Aber denkt daran, wenn das wahre Licht aufgeht, nimmt es all den Spuk hinweg. Seht, es stellte die Gespenster in Schande. Es macht sie sichtbar. Und wir wissen, dass dort, wo diese Zeichen geschehen, immer eine gemischte Menge hingeht. Mose brachte die Zeichen hervor und ging dann in die Wüste. Korah versuchte zu sagen, nun, du willst sagen, dass du der Einzige bist, der das bewirken kann? Es gibt noch mehr heilige Männer außer dir. Ihr wisst, was dann passiert ist, nicht wahr? Gott sagte, trenne dich jetzt von ihnen. Seht, das haben wir immer. Wenn das Übernatürliche vorbei ist, folgen ihm die Nachahmer. Es muss so sein. Und diese Nachahmung ist es, die es bewirkt. Wenn, wie der Kongressabgeordnete Upshaw, seine Witwe flog letzte Nacht hierher, um hier an der Versammlung teilzunehmen. Er wurde in der Versammlung geheilt, wie ihr alle versteht. Er machte immer den Ausspruch, du kannst nicht sein, was du nicht bist. Das ist genau richtig. Du kannst nicht sein, was du nicht bist, wenn wir nur könnten, wie eine große Sinfonie. Wenn wir einfach dem Takt folgen würden, wie der Komponist ihn vorgibt, wir würden es sehen. Jetzt kommen wir zu dem Gedanken, dass wir in der Stunde, in der wir leben, in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, an dem Punkt angekommen sind, an dem wir nach Gott Ausschau halten. Als ihr Brüder, eure Reformer, die Pfingstbewegung vor vielen Jahren anfingen, als die Wiedererstattung der Gaben, das Zungenreden und die anderen Dinge in die Gemeinde kamen, stellte Gott die Gaben wieder in der Gemeinde her. Ihr erinnert euch, ihr hattet alle auch eine Reformation. Eure Väter haben es getan. Es war schwer, sich in dieser Reformation von Presbyterianern, Lutheranern, Baptisten und so weiter zu lösen. Die Nazarener waren zu dieser Zeit in ihrer Blüte, die Heiligkeitspilger auch. Sie haben eure Botschaft abgelehnt. Was ist mit ihnen passiert? Seht ihr, wo sie heute stehen? Denkt daran, wir können dasselbe tun. Wenn eine Kirche sich jemals organisiert, eine Botschaft sich jemals organisiert, geht sie ins Regal und steht nie wieder auf. Nun, ihr Historiker hier, ich kenne einen von euch, seht, und das ist richtig. Es steigt nie wieder auf, wenn es sich organisiert. Der Katholizismus war die erste Organisation, die in der Bibel als Hure bezeichnet wurde. Sie war eine Mutter von Dirnen, dieselbe Sache, Organisationen. Seht ihr, wo das alles hier im ökumenischen Rat wieder endet? Nun, deswegen werde ich aus den Organisationen ausgestoßen. Die Brüder wissen nicht, was sie tun. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht, den sie ausstoßen. Sie stoßen das Wort aus. Die Bibel sagt, dass Christus in diesem laodizäischen Zeitalter außerhalb der Gemeinde ist. Er klopft an und versucht, wieder hineinzukommen. So ein Zeitalter gab es noch nie. Auf der Außenseite, natürlich wird es keine gemeine Zeitalter mehr geben. Das ist das Ende des Laodicea, ist das letzte Zeitalter. Und Pfingsten ist das Laodicea Zeitalter. Und das wissen wir. Es wird niemals etwas über Pfingsten hinausgeben. Das ist es. Wie ein Mensch. Kein Geschöpf ist jemals aus seiner Entwicklung hervorgekommen, das zu einer höheren Spezies aufgestiegen ist, als ein Mensch. Denn ein Mensch ist das Ebenbild des Gottes, der ihn erschaffen hat. Es wird nie etwas Höheres geben. Das ist, das Wort würde es nicht weiter gehen lassen, denn er ist das Wort und das Wort kann auch nicht über das Gemeindezeitalter von Laodicea hinaussteigen. Und wir sehen sie, jeden Einzelnen dort. Jesus an der Außenseite der Gemeinde. Er versucht wieder hineinzukommen. Das haben sie mit ihm gemacht, als er zum ersten Mal hier war. Er ist das Wort und das Wort, er war das Wort. Sie sagen, wir haben das Wort. Die Pharisäer sagten, wir haben das Wort, aber das wirklich wahre Wort lehnten sie ab. Das ist der Grund, warum Jesus sagte, durchforscht die Schriften, sie sind es, die Zeugnis vor mir ablegen. Heute können wir zurückblicken und sagen, wie konnten sie so blind sein? Ich frage mich, ob wir nicht irgendwann zurückblicken und sagen werden, wie konnten wir so blind sein? Seht, so muss es sein, Brüder. Das ist schade, aber es muss so sein. Sagt nicht schade, so meine ich es nicht. Gott weiß, was er tut. Sie tun es nicht. Es ist das Wort, das sie ablehnen. Das Wort, welches geoffenbart wurde. Die Verheißung, die geoffenbart wurde. Die Verheißung für diesen Tag. Und der Grund dafür ist, dass die Menschen im Schein eines anderen Lichtes leben. Der größte Raub, der jemals durchgeführt wurde, war in England vor nicht allzu langer Zeit und wurde in einem falschen Licht begangen. Ein 7-Millionen-Dollar-Raub. Die Welt hat noch nie von einem solchen Raub gehört. Scotland Yard konnten sie nicht einfangen. Das war der größte Raub, den die Welt jemals hatte. Es wurde in einem falschen Licht durchgeführt. Darf ich dies sagen, Brüder, mit Liebe in meinem Herzen zu den Menschen? Gott weiß das. Der größte Raub, den die Gemeinde je hatte, war auch in einem falschen Licht, das im Schein eines anderen Zeitalters war. Das war Luther, Martin Luther, Wesley oder was einige unserer Pfingstväter sagten. Seht, das ist nicht heute. Hier ist die Verheißung für diesen Tag. Hier ist das Wort und das, ihr sagt nun, du hast es falsch ausgelegt. Gott ist sein eigener Ausleger, indem er es kundtut. Was wäre, wenn sie den Pfingstvätern vor 50 Jahren gesagt hätten, dass sie das Wort falsch ausgelegt hätten? Es gibt nichts Besseres, als in Zungen zu sprechen. Dafür blieben sie nicht stehen. Gott legt sein eigenes Wort aus. Petrus sagte am Pfingsttag, tut Buße. Und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Wie konnten sie davon wegkommen? Es legt sich selbst aus, seht, es bedarf keiner Auslegung. Und heute, in diesem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, kommt ein Brautbaum hervor. Seht, wahrhaftig, der Baum ist hervorgekommen und sie, sobald sie sich organisiert hatten, konnten sie nicht mehr weitergehen. Was geschieht dann? Sie organisieren sich und gehen hinaus auf diesen Ast. Dann wird der Ast beschnitten, gemäß Johannes, dem 15. Kapitel. Er schneidet sie ab, sie werden nie mehr benutzt. Aber im Herzen dieses Baumes kommt die Frucht hervor, ganz oben. Wenn der Baum vollständig ganz oben ausgereift ist, kann es nicht mehr weitergehen. Das letzte Gemeindezeitalter ist hier. Sie sind zur vollen Reife gekommen. Es ist ein Brautbaum. Jesus war der Baum des Lebens aus dem Garten Eden. Glaubt ihr das? Er war der Baum des Lebens. Dort ist ein Baum im Garten. Und einer von ihnen war, wenn er ihn berührt. Nun, wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten darüber. Also werde ich nicht darauf eingehen. Aber sagen wir, es war ein Baum des Ungehorsams. Und sobald sie den Baum berührten, sollten alle Menschen sterben. Und sie mussten sie von diesem anderen Baum fernhalten. Denn wenn sie von diesem Baum des Lebens essen würden, könnten sie alle Recht und Unrecht erkennen. Das ist richtig. Das weißt du als Prediger. Wir haben unsere Vorstellungen davon und wir unterscheiden uns wahrlich darin, was der Baum war. Aber wir können alle erkennen, dass Christus dieser Baum des Lebens ist. Denn eines Tages beim Halja dort, als sie tranken und sich freuten, sprach Jesus über das Wasser. Er sagte, dass er der Fels sei, der in der Wüste war. Sie sagten, unsere Väter aßen Manna in der Wüste. Und er sagte, und sie sind alle tot, aber ich bin das Brot des Lebens. Amen. Der Baum des Lebens, der von Gott aus dem Himmel herabkam. Wer dieses Brot isst, wird niemals sterben. Das ist das Brot des Lebens. Nun, um sich darüber lustig zu machen, hängten die Römer ihn an einen Baum. Verflucht ist der, der an einem Baum hängt, um den Sohn Gottes zum Gespött zu machen. Er wurde verachtet und abgelehnt. Er kam aus dem höchsten Himmel und wurde zum niedrigsten auf Erden. Als er hier war, ging er in die niedrigste Stadt. Der kleinste Mann der Stadt musste nach unten schauen, um ihn zu sehen. Zachäus. Ihm wurde der niedrigste Name gegeben. Er wurde am schlechtesten behandelt und hing an dem. Er starb den grausamsten Tod, den man je erleiden konnte. Das ist es, was die Leute von ihm dachten. Das ist es, was die Welt von ihm dachte. Aber Gott hat ihn so hoch erhoben, dass er herabschauen muss, um den Himmel zu sehen. Er gab ihm einen Namen über alle Namen, sodass alles im Himmel und auf der Erde nach ihm benannt ist. Das ist es, was Gott von ihm hielt. Wenn wir Söhne Gottes sind, die Eigenschaften seiner Gedanken vor Grundlegung der Welt, werden wir dasselbe von ihm denken. Und denkt daran, Brüder, er ist das Wort. Die Botschaft folgt immer den Zeichen. Als Jesus als junger Rabbiner anfing zu predigen, die Kranken zu heilen, wollte ihn jeder in seiner Gemeinde haben. Ihr wisst das. Aber das waren nur die Zeichen. Was er hatte, brachte etwas hervor. Er zog die Blicke der Menschen auf sich. Aber eines Tages setzte er sich hin, fing an, zu ihnen zu sprechen. Dann kam der Dienst, um den Zeichen zu folgen. Dann wollte ihn niemand mehr. Es ist schade, aber es wiederholt sich einfach. Ihr alle versteht es von nun an. Lasst uns hier ein wenig in der uns überlassenen alten Bibel lesen. Für ein kleines Gespräch, heute Morgen, so der Herr will. Wir lesen aus dem Buch Josua, dem 10. Kapitel, und beginnen wir mit dem 12. Vers. Und jetzt, um welche Zeit müssen wir hier raus? Um wie viel Uhr müssen wir hier raus? Sagen wir, nun, ich würde sagen, in 15, 20 Minuten wird das reichen. Das ist schon in Ordnung. Nur einen Moment. Damals redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Kindern Israels hingab und sprach vor den Augen Israels, Sonne, stehe still in Gibeon und du Mond im Tal Ajalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerecht hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jascha? Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen ganzen Tag. Jetzt werde ich nur noch einen kleinen Text von dort nehmen, denn ich habe euch gesagt, dass ich keine Rede halten kann. Aber ich denke, ihr versteht, was ich damit meine. Ich bin hier, um euch zu helfen, um Schulter an Schulter mit euch Jesus Christus auszudrücken. Nicht um Organisationen auszudrücken, nicht die Menschen auf der Erde, sondern Jesus Christus, der das geoffenbarte Wort Gottes ist, auszudrücken. Gott geoffenbart. Nicht nur, was irgendjemand auslegt. Gott hat seine eigene Auslegung. Gott beweist, was es ist. Er beweist, was er ist. Wenn die Pharisäer das nur gesehen hätten, wenn sie nur die Schriftstelle gelesen hätten, in der diese Dinge stehen, hätten sie gesehen, dass Gott sein Wort durch Jesus Christus offenbarte. Er war das Wort. Und er ist immer noch das Wort. Nun, dieses Thema möchte ich für etwa 15 Minuten behandeln und ich werde versuchen, meinen Vortrag zu halten. Und ich mache Tonbänder, wie ihr alle hört, 3 und 4 Stunden. Aber das ist ein Thema, seht ihr. Und in euren Gemeinden versuche ich abends etwa 30 Minuten zu reden, damit ich die Gebetslinie haben kann. Es wird die Leute nicht ermüden, sie können zurückkommen. Ich bin sicher, das gefällt euch besser. Ich blieb oft stundenlang und kam um 11:30 und 12:00. Und jetzt versuche ich, meinen Dienst etwa 45 Minuten bis zu einer Stunde zu beschränken. Ich möchte hier das Thema Paradox nennen. Nur das Wort, ein Paradox, und ich wusste nicht, dass ich das Frühstück haben würde. Normalerweise ist es so, aber ich dachte, dass es vielleicht am Samstag oder so wäre. Und guter Borders sagte mir gestern am späten Abend, dass es heute Morgen sein sollte. Also habe ich hier nur ein paar Schriftstellen notiert, von denen ich dachte, dass ich sie erwähnen würde, für ein paar Minuten. Nun, Paradox, sagt Webster, ist etwas Unglaubliches, aber Wahres. Das ist etwas, das niemand erklären kann. Es liegt außerhalb der Wissensbereiche der Menschheit, ist aber dennoch wahr. Paradox. Und jetzt finden wir heraus, dass ihr in Hebräer das 11. Kapitel und den 3. Vers lesen würdet, dass diese Welt selbst ein Paradox ist. Vor ein paar Wochen bei unseren Versammlungen in New York City kam ich eines Abends aus dem Morris Auditorium und wir gingen die Straße hinunter, mein Sohn und ich. Und wir sahen auf die Menschen und es waren Tausende. Männer mit Haaren wie Frauen, ihr wisst, sie nennen es toupiert, mit Ohrringen, in Tonanzügen und weiße und farbige Kinder. Ihr wisst, was ich meine. Männer und Frauen zusammen und sie, die arme alte Frau, fiel auf die Straße. Niemand hob sie auf, sie gingen einfach weiter. Und ich half ihr, ihre Apfelsinen aufzuheben. Eine alte Frau, über 70 Jahre alt. Und sie sah mich sehr seltsam an und ging die Straße hinunter. Ich habe mit einem Taxifahrer darüber gesprochen. Er sagte, Mister, wenn jemand nach New York kommt und handelt mit klarem Verstand, er sagte, wir wissen dann, dass er ein Fremder ist. Seht, er sagte, das sind gute Menschen. Er sagte, aber sie kommen einfach in diesen Sog. Er sagte, nimm einen Mann, der hierher kommt, es dauert nicht lange, bis er in demselben Zustand ist. Er kommt hierher und versucht, alles zu tun. Er sagte, du könntest dort liegen und auf der Straße an einem Herzinfarkt sterben. Jemand würde denken, dass du betrunken bist. Sie würden dich nicht anfassen. Sie würden dich dort liegen und sterben lassen. Seht, sie wollen nicht so sein. Man kommt einfach in diesen Sog. So machen wir das, Brüder, in unserem Gemeindeleben. Wir geraten in den Sog eines bestimmten Glaubensbekenntnisses oder einer bestimmten Sache und dort verbleiben wir. Seht, wir bewegen uns mit dem Rest von ihnen. Wir bewegen uns mit unserer Organisation. Wir bewegen uns mit unserer Gemeinschaft. Es ist einfach natürlich. Streicht eure Treppe rot an und beobachtet, was euer Nachbar tut. Sie werden es auch tun. Eine von euch Schwestern bekommt eine bestimmte Art von Kleid oder Hut und beobachtet, was eure Nachbarn tun. Seht ihr, es ist eine Imitation. Es ist eine übereinstimmende Zeit. Es ist egal, ob unsere Hosen zu unseren Mänteln passen. Wir wollen, dass unsere Erfahrung dem Wort und Gott entspricht. Aber als wir die Straße entlang gingen, sagte Billy zu mir, Papa, woher weiß Gott, wer sie alle sind? Ich sagte, in Ordnung, mein Sohn. Schaue geradewegs in Richtung Himmel. Nun, sagte ich, siehst du die beiden kleinen Sterne da oben nah beieinander? Ja, ich sagte, wenn einer von ihnen, die Wissenschaft sagt uns, Wenn einer von ihnen mit einer Million Meilen pro Stunde zur Erde unterwegs sein würde, würde es Millionen von Jahren dauern, bis er hier ankommt. So weit ist es weg. Und doch sind diese beiden Sterne einander näher als wir dem Stern. Oder wir sind wahrscheinlich näher am Stern als sie zu uns. Er sagte, wie kann Gott das nur tun? Ich sagte, er ist unendlich. Seht ihr? Wir haben gerade einen Vortrag von Einstein über diese Galaxie und dem Sternbild gehört. Und er sagte, wenn ein Mensch die Erde verlassen könnte, eine seiner großen Reden, die letzte, wenn ein Mensch die Erde mit Lichtgeschwindigkeit verlassen könnte, das sind 186.000 Meilen pro Sekunde, 186.000 Meilen pro Sekunde und 150 Millionen Lichtjahre reisen würde, würde er dort ankommen. Und dann würde es 150 Millionen Lichtjahre dauern, bis er wiederkommt. Das wären so viele Milliarden Jahre, dass man eine Reihe von Neunen um die Erde laufen lassen und sie nicht zerstören könnte. Wenn man von Jahren spricht, wisst ihr, wie lange er schon von der Erde weg wäre? 50 Jahre in unserer Zeit. Wir haben es so eilig. Was wäre, wenn eine kleine Ameise von Tucson aus starten würde, um hierher nach Bakersfield zu kommen? Wie weit würde sie in 40 Jahren wohl kommen? Wahrscheinlich eine halbe Meile. Seht ihr, es bedeutet ihm so viel. Für uns bedeutet es 12 Stunden Fahrt in einem Düsenflugzeug nur wenige Sekunden. Für Gott nichts. Jesus ist gestern Nachmittag gestorben. Er wurde gekreuzigt. Paulus ist gestern gestorben. 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag. Nicht einmal das, wenn du die Zeit zählen willst. Also sind diese Apostel und so weiter gestern gestorben. Wir beeilen uns. Wir haben nur ein wenig Zeit, um hier zu sein. Dann denkst du, wenn du in die Ewigkeit schaust, Einstein, der große Philosoph, sagte oder der große Wissenschaftler sagte, dass es nur einen vernünftigen Weg gibt, den Ursprung dieser Erde zu erklären. Das wurde in Hebräer, dem 11. Kapitel und dem 3. Vers gefunden. Durch den Glauben verstehen wir, dass Gott die Welt aus Dingen geformt hat, die, er sprach es in die Existenz. Wie konnte sie im Himmel stehen und nie aus ihrer Umlaufbahn herauskommen? Wie das alles im Himmel ist und diese Konstellation, wenn sich einer dieser Sterne bewegen würde, ich weiß, ihr geht nachts raus und sagt, ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Nein, du hast ein Wetterlicht gesehen. Ein Stern bewegt sich nicht. Wenn sich dieser Stern bewegen würde, würden wir uns mit ihm bewegen. Alles im Himmel ist so harmonisch, dass es sich gegenseitig zusammenhält. Was wäre, wenn die Menschheit so sein könnte, um die Gemeinde zusammenzuhalten, dass wir alle in Harmonie mit dem Wort sein könnten? Seht, es gibt nur einen Weg. Lasst Gott sein eigener Ausleger sein und dann werden wir es sein. Seht, Gott ist sein eigener Ausleger davon. Jetzt stellen wir fest, dass dies in einfach ein Paradox ist. Es besteht kein Zweifel, aber das ist eines der großen Paradoxe. Nun, es hat so viele Paradoxe gegeben auf unserem Weg. Dinge, es ist unglaublich, aber dennoch ist es wahr. In den Tagen Noahs, ihr erinnert euch, hat es noch nie auf der Erde geregnet. So etwas wie Regen hat es noch nicht gegeben. Die Welt stand aufrecht, ausgeglichen mit der Sonne. Es war Unglaube und Ungehorsam, was sie aus der Bahn warf, sich zurückneigen ließ und verursachte, dass die heiße und kalte Luft den Dunst aus den Meeren hervorsteigen ließ und Regen hervorbrachte. Es hatte noch nie auf der Erde geregnet. Und hier kam ein Mann hervor, der sagte, dass es regnen wird. Eine seltsame Sache, aber es war das Wort des Herrn. Ich kann die Wissenschaft hören. Du sagst, nun, woher weißt du, dass sie die Wissenschaft hatten? Damals bauten sie die Pyramiden. Wir könnten sie heute nicht mehr bauen. Nein, wir haben nicht das Material, wir haben nicht das Zeug, um sie zu bauen und wir haben keine Maschinen, um diese Felsbrocken dort hochzuheben. Für die Welt ist es immer noch ein Rätsel. Sie haben es gebaut. Jesus sagte, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Wie es in jenen Tagen war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Und Brüder, eine kleine Sache, die ich hier nur kurz einschieben möchte, nur einen Moment. Petrus zitierte es im 1. Petrus. Er sagte, wo? 8 Seelen wurden durch das Wasser gerettet. 8 Seelen. Was ist ein ökumenischer Rat von vielen Millionen? Seht, das rettet nicht. Es ist das Wort. Gott rettet. 8 Seelen wurden zur Zeit Noahs durch Wasser gerettet. Schaut, was in den Tagen von Lot Rettung brachte. Schaut, wer während der Reise durch die Wildnis gerettet wurde. 2. Josua und Kaleb. Seht, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Ein großes wissenschaftliches Zeitalter, und zweifellos konnten sie den Himmel absuchen mit einem Radar und sagen, da oben gibt es kein Wasser. Wo kommt das denn her? Gott sagte, dass es dort sein wird. Das war genug. Und Noah glaubte es und er rettete sein Haus. Ihr erinnert euch, Gott versucht sein Volk, das an sein Wort glaubt. Wo Gott ist, gibt es immer ein Paradox, denn er tut Dinge, die für das menschliche Denken unglaublich sind. Ihr wisst das. Wir alle wissen das. Unvorstellbar für das menschliche Denken. Und er prüft die Menschen, die dieses Paradox vorhersagen. Er gibt ihnen Prüfungen. Niemals versäumt oder ändert er seinen Weg. Gott ändert nie sein System. Wisst ihr das, Brüder? Sicher wisst ihr das. Er ändert nie sein System. Er lässt es immer so weiterlaufen, wie er angefangen hat. Er befasste sich nie mit der Welt, nur unter den Predigten eines Mannes, nämlich Noah. In den Tagen von Mose hatte er nie 4, die hinabgingen, um sie zu befreien, oder eine Organisation. Er hat nie 2 auf der Erde zur gleichen Zeit. Jeder von uns unterscheidet sich von dem anderen. Unsere Eigenschaften, unsere Gestalt. Gott greift einfach. Alles, was er braucht, ist eine Person, die er unter Kontrolle bekommen kann. Das ist sein Beispiel. Er tat es bei Mose. Er tat es immer. Als Elia und Elisa auf Erden waren, konnten sie nicht beide zur gleichen Zeit bleiben. Einer wurde genommen, der andere übernahm seinen Mantel. Als Johannes auf die Erde kam, war er das geoffenbarte Wort für jene Stunde. Das wissen wir. Er war Gottes geoffenbartes Wort. Warum? Jesaja sagte, da wird eine Stimme eines Rufenden in der Wüste sein. Maleachi, der letzte Prophet, sagte, siehe, ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht her, um den Weg vor dem Volk zu bereiten. Nun, das war nicht Maleachi 4, sondern Maleachi 3. Johannes war Elia von Maleachi 3, nicht Maleachi 4. Denn wenn die Weissagung von Maleachi 4 hervorkommt, soll die Erde mit glühender Hitze verbrannt werden und die Gerechten werden im tausendjährigen Reich über die Asche gehen. Und das geschah nicht in den Tagen von Johannes. In Matthäus 11 erfahren wir, dass als Johannes seine Jünger dorthin schickte, wo Johannes zollte Jesus den geringsten Respekt, den er konnte, nachdem er bereits das Zeichen über ihm gesehen hatte, und sagte, das ist er. Er hatte ihm in der Wüste gesagt, er solle mit Wasser taufen. Er sagte, auf wen du den Geist herabkommen und bleiben siehst, der wird mit dem Heiligen Geist taufen. Er sagte, er sei sich dessen sicher. Er sah das Zeichen. Nachdem sein Adlerauge unten im Gefängnis trübe wurde, sagte er, geh und frag ihn, ob er wirklich derjenige ist oder ein anderer. Das war eine Missachtung des Wortes. Aber Jesus wusste das. Er zollte Johannes großen Respekt. Er sagte, was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Mann in weichen Kleidern? Sie gehen nicht mit dem Schwert um. Sie küssen die Babys und begraben die Toten. Sie sind in den Palästen des Königs. Er sagte, was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind hin und her bewegt wird? Wenn ihm eine Organisation etwas mehr als die andere bietet oder irgendeine Gemeinschaft, dann wird er in diese Gemeinschaft wechseln, weil nicht Johannes. Er sagte, was wollt ihr sehen, einen Propheten? Er sagte, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Das war er. Er war der Bote des Bundes. Er war der Übergang. Er war der Eckstein zwischen Gesetz und Gnade. Was wolltet ihr sehen, einen Propheten? Und ich sage euch, mehr als ein Prophet. Er sagte, er war für eine Weile ein helles und leuchtendes Licht. Warum? Er war das Wort, das Licht wurde. Er war das Wort, das sich kundtat. Als er dann auf die Szene kam, sagte er, Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Zwei von ihnen konnten nicht zur gleichen Zeit bleiben. Johannes musste gehen. Jesus blieb. Seht, es ist immer so. Gott tat das in den Tagen Noahs. Wir stellen dann fest, dass dies das Phänomen war. Es war etwas, was ein Paradox war, dass Gott diese Arche schwimmen ließ, während die ganze Welt schaukelte mit Wellen, wahrscheinlich größer als die heutigen Berge, als sich die Sterne zurückzogen oder was auch immer geschah und diese Welt aus ihrer Umlaufbahn herausbefördert wurde, in diesen großen Wellenschwang, war es sicherlich ein Paradox, dass dieses kleine alte Holzschiff 40 Tage und Nächte lang auf diesem Wasser schaukeln konnte. Es war ein Paradox. Es war ein Paradox, dass Gott Wasser aus dem Himmel holen konnte, als es noch kein Wasser gab. Aber er kann die Situation so regeln, dass sie seinem Wort entspricht. Es ist immer noch wie 1. Mose 22. Er ist Jehova Jireh. Der Herr kann sich selbst ein Opfer darbringen. Seht, er bleibt. Das ist einer seiner zusammengesetzten Erlösungsnamen. Es war ein Paradox, als die Hebräerkinder in den feurigen Ofen geworfen wurden. Wie diese drei Männer in einem so heißen Ofen gehen konnten, dass die intensive Hitze sogar die Männer tötete, die sie hineinschoben. Und doch blieben sie drin. Sie wurden nur befreit. Das war das Einzige, was es bewirkte. Es befreite sie von ihren Fesseln, mit denen sie gebunden waren. Es war ein Paradox. Manchmal wiederholt sich dieses Paradox in unserem eigenen Leben. Manchmal kommt man an einen Punkt, wo man eine Entscheidung treffen muss. Ihr müsst auf dieser Entscheidung stehen, wie sie es getan haben. Und alles wirkt zusammen zum Guten. Was hat es bewirkt? Es hat ihnen nicht wehgetan. Es löste sie. Manchmal stecken wir in dieser Position fest. Als erstes haben wir, genau wie der Mann, der im Fluss ertrinkt. Du musst den Mann aus dem Fluss holen, bevor du den Fluss aus dem Mann herausholen kannst. Und das manchmal, was ein Mensch tun muss, ist herauszukommen und Stellung zu beziehen. Holt die Sache raus, holt die Sache aus ihm heraus, damit er die Sache aus sich herausbekommen kann. Das ist es, was die Hebräerkinder tun mussten. Sie mussten aus dem Feuer herauskommen und Gott ließ das Paradoxon geschehen. David, wir sehen David, nur ein Kind, nur ein Junge, mit einer Schleuder, kein Speer oder Schwert. Er wurde über einige Schafe gesetzt, um auf sie aufzupassen. Das Wort seines Vaters war, sich um die Schafe zu kümmern. Er war ein Hirte. Brüder, so sind wir heute Morgen. Wir sind Hirten. Wir brauchen keine Hochschulausbildung. Wir brauchen keinen Haufen Theologie. Wir brauchen das Wort des Vaters. Es mag einfach erscheinen. Und wenn ein Bär oder ein Dieb hereinkommt und eines der Schafe des Vaters holt und es in eine Art Ismus hineinbringt, es ist eine sehr kleine Sache, die wir zu haben scheinen, die ausgelacht wird. Aber es ist oh so mächtig, wenn Gott dahinter steht. Geht ihm nach, bringt es zurück. Wie David diese Schleuder nehmen und einen Löwen erschlagen konnte, ich habe Löwen gejagt, meine Güte. Ich saß eines Tages hier auf einem und schätze eine halbe Meile entfernt. Ihr hörtet sie schon mal in diesen Zirkussen knurren. Ihr solltet einmal ihr wildes Brüllen hören. Steine rollen vom Hügel herunter, wenn dieser Kerl brüllte. Und dieses wilde Tier und dieser kleine Junge so zu sehen. Der kleine rothaarige Kerl mit den herunterhängenden Schultern geht hin und tötet diesen Löwen mit einer Steinschleuder. Das ist ein Paradox. Es war ein Paradox, als ein Mann mit 14 Zoll langen Fingern namens Goliath, der ein Krieger seit seiner Jugend war und seine Rüstung trug, wie Gott diese kleine Schleuder nahm und diesen Riesen zu Fall brachte, weil er gegen die Armee Gottes aufbegehrte. Es war ein Paradox. Und wenn wir heute unseren Stand einnehmen und Menschen sagen, dass solche Dinge nicht passieren können, dann streitet nicht mit ihnen. Das ist falsch. Legt euch nicht mit ihnen an, aber nimm das Schwert, nimm auf, was, schau, was heute sein soll. Wenn Gott seine Verheißungen für heute gegeben hat, nimm sie auf und geh. Alle Goliaths werden darunter fallen. Es ist ein Paradox. Was Gott heute tut, ist ein Paradox. Wie kann er Das kann nur Gott tun. In Ordnung. Die Schlinge. Es war ein Mose, der in der ganzen Weisheit der Ägypter geschult wurde. Er konnte den Ägyptern die Wissenschaft beibringen und so weiter. Und es war sicherlich ein Paradox, wie Gott diesen Mann ausgestattet hatte. Nun seht, seine ganze Ausbildung, alles was er hatte. Es dauerte 40 Jahre, um ihn auszubilden. Dann brauchte Gott 40 Jahre, bis er es wieder aus ihm herausbekommen hatte. Seht, holt den Mann aus dem Wasser, bevor ihr das Wasser aus dem Mann holt. Seht, er benötigte 40 Jahre, um herauszubekommen, was er gelernt hatte. Er fand heraus, dass das, was er hatte, Israel nicht befreien würde. Und er wurde dafür geboren. Er hatte keine andere Wahl. Gott hatte ihn dazu berufen. Und wir finden heraus, dass es 40 Jahre lang gedauert hat, es aus ihm herauszubekommen. Und manchmal, wenn ein Mensch wirklich die Gebote Gottes befolgt, tut er Dinge, irgendwie schätze ich, die für andere Menschen verrückt erscheinen. Jesus galt als Verrückter. Und er tat genau das, was der Vater ihm sagte. Er war das Wort, das sich kundtat. Er wurde als Verrückter bezeichnet. Schaut auf Mose mit seiner Frau Zippora, die auf einem Maultier sitzt, mit Gerschom auf der Hüfte, 80 Jahre alt, mit weißem Bart, der bis an seine Gürtellinie herunterhängt. Sein kahler Kopf leuchtete zum Himmel. Mit einem krummen Stock in der Hand geht er nach Ägypten, um es einzunehmen. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie sagten, wohin gehst du, Mose? Ich gehe nach Ägypten, um die Macht zu übernehmen. Woher weißt du das? Der Herr hat es mir befohlen, um eine Armee zu übernehmen. Keine Armee, sondern eine Nation. Die Sache ist die, er hat es getan. Das war ein Paradox, wie er mit einem krummen Stab die Gerichte Gottes über Ägypten brachte und Israel mit einem krummen Stab befreite. Nicht mit einer Armee oder einem Schwert, es war ein Paradox. Wenn sich jemand die unglaublichen Dinge anschaut, die aber dennoch wahr sind, ist es ein Paradox, wenn ihr das macht. Nun, wir sehen ja auch Josua, von dem wir hier in Josua 10, 12 gesprochen haben. Josua, sagen wir, die Sonne steht still. So sagen sie uns heute. Die Welt dreht sich darum. Sie sagen, wenn die Welt stehen bleibt, wird sie herunterfallen. Die Schwerkraft hält sie an ihrem Platz. Nun, Brüder, was geschah? Er sagte, die Sonne solle stehen bleiben. Mein Lehrer in der Schule sagte beim Unterricht der Bibel, er, Gott, blinzelte wegen seiner Unwissenheit. Aber wie auch immer, es hielt an. Das war die Hauptsache. Es hielt an. Und es heißt hier, dass es fast einen ganzen Tag lang stillstand. Und der Mond hing über Achalon. Und dass die Sonne stillstand, was auch immer es aufgehalten hat. Ich weiß nicht, was es aufgehalten hat. Aber weil ein Mann stehe still sagt, steht hier geschrieben, dass die Sonne stillstand. Die Wissenschaft bewies es, dass ein Zeichen am Himmel immer noch davon spricht, dass das die Wahrheit ist. Es kann heute durch Zeichen am Himmel bewiesen werden, dass es stattgefunden hat. Seht ihr, es geschah vor ungefähr 2500 Jahren oder es war vor etwa 2800 Jahren. Sie hatten keine, dieses Zeichen hatte noch keine Zeit, um seinen Weg zu den Sternen zu nehmen. Das ist erst 2 Tage her nach Gottes Zeitrechnung. Aber dennoch, das Zeichen zeigt es und es stand still. Das ist ein Paradox. Niemand kann es herausfinden. Wenn die Sonne, wenn die Welt sich dreht, dann sagt ihr, dass er die Welt angehalten hat. Nun, wenn er die Welt angehalten hätte, dann wäre sie heruntergefallen. Wenn sie durch die Schwerkraft oben gehalten würde, wie die Wissenschaft es behauptet. Aber durch Gottes Hand drehte sie sich weiter. Ein Paradox. Warum? Oh, ihr sagt, das ist schon lange her. Er ist heute derselbe Gott. Jesus sagte in Matthäus, nicht Matthäus, es ist Markus 11, 22, wer irgend zu diesem Berg sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Das widerspricht der Natur. Aber ihr müsst ein Motiv und ein Ziel dafür haben, das damit verbunden ist. Findet im Wort heraus, ob es getan werden soll, und wenn Gott euch dazu auffordert, dann wird es geschehen. Wenn ihr wisst, dass das Wort sagt, es zu tun, und Gott dich dann dazu beruft, dann wird es geschehen. wenn dein Motiv und Ziel mit Gott übereinstimmt. Deshalb finden Visionen statt, weil die Dinge so laufen, wie sie sind. Ihr müsst wissen, Gott hat es für diese Stunde verheißen, wie es in den Tagen von Lot war. Er hat es für diesen letzten Tag verheißen. Er ruft dazu auf. Es ist kein Problem. Das hat Gott gesagt. Das war es dann. Sicher, es ist ein Paradox. Du kannst es nicht erklären. Kein Mensch kann erklären, wie bestimmte Dinge vorhergesagt werden und es versagt nie. Es ist ein Paradox. Aber Gott sagte es zu tun. Es ist heute. Das ist der Tag, an dem wir leben. Die Sonne stand still. Samson, es war ein Paradox, wie er einen Löwen mit bloßen Händen töten konnte. Ein kleiner, lockiger Schwächling durch Gott abgesondert. Er war ein Nazirer, getrennt durch das Wort Gottes. Er war ein Nazirer und so sonderte er sich für das Wort ab. Und er hatte keine Schultern von der Breite dieser Tür dort. Jeder Mann mit solchen Schultern könnte einen Löwen töten. Das wäre kein Problem, wenn er so groß gewesen wäre. Die Wissenschaftler, Theologen und Künstler von heute versuchen, sein Bild zu zeichnen. Er war nur ein kleiner Kerl, seht ihr? Er war völlig unfähig, es zu tun. Aber als der Geist des Herrn über ihn kam, dann konnte er es tun. Wir könnten alleine stehen. Wir könnten zu zweit stehen. Was auch immer es ist, wenn der Geist des Herrn kommt, um ein verheißenes Wort zu bestätigen und dir gesagt hat, dass du es tun sollst, wird es geschehen. Es wird wieder ein Paradox sein, sicherlich. Es war ein Paradox, als dieser Mann den Kieferknochen eines Maultiers nehmen konnte, den er auf dem Feld fand. Denk daran, die Helme dieser Philister waren etwa 1 Zentimeter dick aus Messing. Stell dir das mal vor. Und er hatte den Kieferknochen eines Maultieres. Jetzt liegt er da draußen in der Wüste. Hast du schon mal einen genommen? Du kannst ihn mit dem Fuß treten, er wird in Millionen Stücke zerbrechen. Wenn ihr ihn gegen einen Felsen schlagt, wird er fast zu Pulver. Und er nahm diesen Kieferknochen von diesem Maultier und schlug 1000 Philister nieder und schlug ihre Helme ein. Und wie hat der Kieferknochen zusammengehalten? Warum gab sein Arm nicht nach? Wie konnte er das tun? Sie bildeten Männer mit Speeren aus. Es ist ein Paradox. Gott gab die Verheißung und wo Gott ist, geschehen immer merkwürdige Dinge. Ja, wo Gott ist, mein Herr. War es nicht seltsam in den Tagen, als Ahab König von Judäa, besser gesagt von Israel war, und einen Bund mit dem gerechten Mann Jehoshaphat, der König von Juda war, schloss? Es gibt einen Weg, wie ein Gläubiger sich mit einem Scheingläubigen verbinden kann. Manchmal geraten Männer heute in solch eine Klemme und vermischen sich mit Menschen, die dem Wort nicht glauben. Und doch sind sie so darin gebunden, dass sie nicht mehr davon loskommen. Sie haben Angst, es einzusehen. Ich bewundere den Mut von euch Brüdern. Nun, ihr müsst dazu nichts sagen, wenn sie es leugnen oder nichts damit zu tun haben wollen. Lasst es sein, und doch tretet ihr hervor und unterstützt es. Ich bewundere einen solchen Mann. Ihr habt keine Angst vor den Cäsaren und den Geboten. Gläubige, die sich mit Scheingläubigen zusammentun. Und Jehoshaphat tat das, als er zu Ahab ging. Dieser lauwarme Grenzgläubige dachte mehr an die sozialen Dinge der Welt und die schönen Frisuren und Dinge seiner Frau, als er es von Gott tat. Er gab ihr nach. Und wir finden heraus, dass Israel damals ein sehr typisches Beispiel für diese Nation war, wie sie hinübergingen und die Bewohner herauswarfen und es besetzten. Sie hatten große Männer wie David und Salomo. Aber schließlich erhob sich ein Kerl wie Ahab. Aber in den Tagen von Ahab kam der Prophet auf den Plan. Gott offenbart immer sein Wort und wir finden heraus, dass diese Nation das Gleiche getan hat. Wir kamen herein und vertrieben die Indianer und besetzten es und wir hatten einen Washington und einen Lincoln. Aber wo kommen wir jetzt hin? Aber Gott kann immer noch Propheten erwecken. Er ist in der Lage, aus diesen Steinen Abraham Kinder zu erwecken, wenn sein Wort es erfordert. Malachi sagte, wir würden es haben und wir werden es haben. Es wird hier sein, keine Sorge. Sein Wort wird sich erfüllen. Beachtet, Micha war im Land und im Land zu glänzen hatte Ahab dort 400 hebräische Propheten, eine große Organisation von ihnen. Sie waren alle gut und fein gekleidet, gebildete und gelehrte Männer, hebräische Propheten. Keine Heiden, sondern hebräische Propheten. Josaphat schloss dieses Bündnis. Ich denke, die Dinge passten alle zusammen. Die Symphonie gibt den Takt vor. Seht, also schloss er ein Bündnis, um hinaufzuziehen, den König von Edom zu ergreifen, in das Land hinaufzuziehen und die Syrer zu ergreifen, weil es ihm sehr gut erschien. Es war die Idee von Josaphat. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Er sagte, wir sollten den Herrn befragen, nicht wahr? Er sagte, das ist richtig, Verzeihung, daran hätte ich denken sollen. Ja, ich habe hier unten ein Seminar, das Beste im Land, das Gelehrteste. Sie können das schönste Amen sagen, welches ihr je gehört habt. Er geht hinunter und holt sie, bringt sie hoch und lasst sie prophezeien. Hier kommen die ganzen Propheten, ja, fein gekleidete Männer, fein kultiviert und bis auf den Punkt gebildet. Sie konnten alle Griechisch und Hebräisch. Seht, sie kamen alle und prophezeiten und sie hatten das Recht zu prophezeien. Sie sagten, geh schon vor. Was ist denn los? Das Land gehört Israel. Und das ist wahr. Josua gab es uns. Gott gab es und Josua teilte es auf. Und unsere Kinder sind hungrig und die Bäuche der Philister sind voll von Weizen, der in diesem Land angebaut wird. Sie waren absolut in dem Wort, wenn es darum ging. Aber sie hatten gesündigt und dieses Land verloren. Sie hatten es verloren. Es war damals absolut nicht ihres, seht. Aber entsprechend, wenn man zum Anfang zurückgeht, es gehörte ihnen. Und diese Propheten hatten recht. Sie sagten, zieh hinauf, der Herr ist mit dir. Aber weißt du, wenn ein Mann wirklich, wie ich gestern Abend über Josef sagte, dass er ein gerechter Mann war? Da war etwas, was sich für Jehoshaphat nicht richtig anhörte. Er war ein rechtschaffender Mann. Er sagte, hast du keinen mehr? Noch einen? Und wir haben das ganze Seminar hier, die besten hebräischen Propheten, die wir im Land haben. Und sie sagen es genau. Schaut, wie nahe sie dem Wort sind. Das Wort sagt, dass uns dieses Land gehört. Wir haben das Recht, es zu nehmen. Aber Jesus sagte dem Teufel das Gleiche. Er sagte, es steht auch geschrieben. Das ist es, was sie falsch gemacht haben. Das brachte sie dazu, Jesus nicht zu glauben. Es steht auch geschrieben, eine Jungfrau wird empfangen. Seht, sie konnten das nicht erkennen. Als sie sagten, zieh hinauf, der Herr ist mit dir. Er wird dir den Sieg geben, weil es uns gehört. Es ist im Namen des Herrn. Hier ist es. Aber es klingelte nicht. Josaphat fragte, hast du nicht noch einen, den du befragen könntest? Er sagte, ja, es gibt noch einen, aber ich hasse ihn. Die Vereinigung wird ihn nicht empfangen. Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Es ist Micha, der Sohn Jimlas. Er sagte, der König rede nicht so, sagte Jehoshaphat. Geh und hole ihn. Da schickten sie einen Vorläufer und sagen, Micha, willst du wieder in die Gemeinschaft zurückkehren? Seht, sag einfach das Gleiche wie der Rest von ihnen. Das ist jetzt deine Gelegenheit. Du stimmst der Organisation und allem anderen zu, dann werden sie dich in die Gemeinschaft zurückbringen und du kannst dann deine Feldzüge im ganzen Land durchführen. Er sagte, so wahr der Gott, der Herr lebt, ich werde nur das sagen, was er mir in den Mund legt. Wir brauchen ein paar Michas. Er sagte, ich werde zuerst sehen, was Gott darüber sagt, ob er will, dass ich wieder hineinkomme. Dann sagte er, gib mir eine Nacht. Lasst mich sehen, was der Herr sagen wird. Und in dieser Nacht zeigte ihm der Herr eine Vision. Er verglich seine Vision mit dem Wort, das war richtig. Er sagte, zieh hinauf, ich aber sah Israel wie Schafe, die zerstreut sind und keinen Hirten haben. Dann kam der Hohepriester oder der Leiter des ökumenischen Rates, schlug ihm auf den Mund und sagte, wohin ging der Geist Gottes, als er mich verließ? Er sagte, du wirst es sehen an dem Tag, wenn du dort drinnen sitzt. Er sagte, wo ist er hingegangen? Und er sprach, ich sah Gott auf einem Thron sitzen. Ich sah, wie sich das Heer des Himmels um ihn versammelt hatte. Und da, Gottes Prophet, das Wort kommt immer zum Propheten. Egal, wie unbeliebt es zu sein scheint, es ist immer da. Sie wissen, wenn es sich erfüllt, hat der Bann die Wahrheit gesprochen. Gott sagte, das beweist es. Denn ein Prophet bedeutet, nicht nur das Wort zu sprechen, sondern auch vorherzusagen und ein göttlicher Ausleger des Wortes, des geschriebenen göttlichen Wortes zu sein. Das Wort kommt zum Propheten. Und dies ist die vollständige Offenbarung Jesu Christi. Das ist die Offenbarung der Bibel. Es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Seht, und jetzt, als der Prophet dann auf die Szene kam und Dinge voraussagen konnte, die genauso geschehen, sagte Gott, denkt daran, ich bin dann mit ihm. Dann, als er das Wort offenbarte, was der andere Prophet vor ihm gesagt hatte, und es geschah, dann wussten sie, dass es wahr war. Das bleibt immer noch Gottes Weg, es zu tun. Er ändert nie seinen Weg. Seht, erinnert euch, die großen Gruppen versuchen, das zu ändern, aber sie konnten es nicht. Hier ist einer, von dem wir jetzt sprechen, und er hatte ein Recht, aber Elia hatte es Ahab gesagt. Seht, Israel hatte den falschen Mann angenommen. Der hatte sie zur Organisation gemacht und das wahre Wort abgelehnt. Seht, er sagte, ich sah Gott und der Rat wurde gehalten. Der sagte, wen können wir dazu bringen, hinabzugehen, um Ahab zu täuschen? Er sagte, ein lügnerischer Geist kommt herauf, wahrscheinlich aus der Hölle. Der sagte, ich gehe hinunter und gehe in diese Propheten und bringe sie dazu, eine Lüge zu prophezeien. Hebräische Propheten, die direkt auf das Wort blickten, seht, aber sie waren verblendet für das, was Elia sagte. Sie dachten, er sei ein Spinner, seht ihr? Aber als Micha unter den Geist kam, sah er genau, was der wahre Prophet gesagt hatte. Das war eine Gelegenheit. Das war es. Und die Hebräer hatten Recht damit. So hatten die Hebräer Recht damit, was sie über Jesus Christus sagten. Seht, aber es war gemäß ihrem Schatten, in dem sie wandelten. Es war der Schein eines anderen Tages, nicht das Licht jenes Tages. Könnte sich die Geschichte noch einmal wiederholen? Die Bibel sagt, dass sie es tut. Seht, jetzt finden wir heraus, dass es da... Es war seltsam, dass Gott diesen einen kleinen, ungebildeten, nicht mit ihnen verbundenen Mann auswählte, um ihnen das Wort zu zeigen und zu bringen, anstelle dieser Schule von feinen, kultivierten, gebildeten und klugen Männern. Er wählte Micha. Das ist ein Paradox. Sicher war es das. Und es geschah genauso, wie Micha sagte, dass es geschehen würde, weil er das Wort des Herrn hatte. Es war schon immer so. Ja, mein Herr. Johannes, der Täufer, war ein weiterer. Ihr wisst, dass wir nicht sehr viel darüber wissen, woher die Propheten kommen, also von welchen geistlichen Männern. Seht, Menschen erwählten Männern wie Matthias, um Judas Platz einzunehmen. Wir hören nicht viel von ihm. Gott hat Paulus erwählt. Seht, das war die Entscheidung Gottes und die der Gemeinde. Seht, und dieselbe Sache, Menschen, die mit dem Geist erfüllt sind, sind in der Regel Menschen, die versuchen, vor den Dingen davonzulaufen, um davon wegzukommen. Sie wollen es nicht tun, aber Gott nimmt es einfach und sagt, ich zeige es dir. Ich werde dich dazu bringen. Paulus versuchte zu fliehen. Andere versuchten zu fliehen. Viele haben versucht, es zu tun. Mose versuchte, davon wegzukommen. Wir haben nicht viele Aufzeichnungen über Johannes. Sein Vater war ein Priester. Es war damals eine Tradition, dass der Sohn dem Vater in seinem Beruf folgte. Aber als Johannes geboren wurde, eine komische, seltsame, phänomenale Geburt, als er im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Wir kennen die Geschichte von Zacharias, als der Engel sagte, dass seine Frau schwanger werden würde. Und als wir herausfanden, dass das geschehen war, hat sich das Baby 6 Monate lang nicht bewegt. Und Maria wurde von Gabriel besucht und ging nach Judäa hinauf, um sie zu grüßen, denn Gabriel sagte ihr, dass sie schwanger sei. Und als sie da oben ankam, sagte sie es ihr. Sie sagte, sie hatte sich versteckt. Und als sie Maria traf, legte sie ihre Arme um Maria und begann sie zu umarmen, wie es Frauen tun. Wirklich christliche Frauen, Gläubige. Sie begann sie zu umarmen. Und sie sagte, sie sah, dass auch sie ein Kind erwartete. Weißt du, der Engel des Herrn sagte mir, dass ich auch Mutter werde. Und Maria, Martha, entschuldige mich, Elisabeth sagte, sie sei irgendwie besorgt, weil schon 6 Monate vergangen wären und das Baby sich nicht bewegt habe. Das ist unnormal, seht? Heute würden wir sagen, dass das Baby praktisch tot sei. Es war so gut wie tot im Schoß seiner Mutter nach 6 Monaten. Es beunruhigte sie. Und ihr wisst, dass Johannes 6 Monate älter als Jesus war. Sie waren Cousins zweiten Grades. Maria und Elisabeth waren Cousins ersten Grades. Und dann stellen wir fest, dass Maria mit ihrem jungen Gesicht zurückblickte und sie sagte, ich werde auch ein Kind bekommen. Oh, du und Josef seid verheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet. Und du wirst ein Kind bekommen? Ja, der Heilige Geist wird mich überschatten. Ein Paradox, seht? Der Heilige Geist wird mich überschatten. Dieses Heilige wird man den Sohn Gottes nennen. Sie sagte, Gabriel begegnete mir. Und als er das tat, sagte er, ich würde einen Sohn haben und ich würde ihn Jesus nennen. Und sobald sie Jesus sagte, begann der kleine Johannes im Schoß seiner Mutter zu hüpfen. Er empfing den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, dass er aus dem Schoß seiner Mutter geboren wurde, voll des Heiligen Geistes. Dadurch, dass dieser Name das erste Mal über menschliche Lippen kam, erwachte ein totes Baby im Schoß seiner Mutter zum Leben. Was sollte es bei einer wiedergeborenen Gemeinde bewirken? Dieser Name Jesus, sie sprach, warum kommt die Mutter meines Herrn? Denn sobald dein Gruß an mein Ohr kam, sie hörte seinen Namen, hüpfte mein Baby vor Freude in meinem Schoß. Es war ein wirkliches Phänomen. Es war ein Paradox. Johannes, der 6 Monate im Schoß seiner Mutter ohne Lebenszeichen war, erwachte durch den Namen Jesus Christus zum Leben. Er kam das erste Mal über menschliche Lippen und zeigte, dass tote Menschen durch den Namen Jesus Christus zum Leben erwachen würden. Immer noch ein Paradox. Kein anderer Name wurde den Menschen unter dem Himmel gegeben, durch den sie errettet werden. Ein Paradox, ja. Johannes war ein Phänomen. Es sah so aus, als ob er zur Schule gehen würde, in der sein Vater ausgebildet wurde, der ein Levit war. Nur die Leviten konnten Priester werden. Johannes war ein Levit. Normalerweise war es so üblich, dass er die Schule seines Vaters besuchte. Aber Gott hatte ein Werk für ihn. Er sollte den Messias ankündigen. Seine Arbeit war zu phänomenal, um dass er den Traditionen folgen konnte. Ich hoffe, ihr versteht es richtig. Seine Arbeit war zu phänomenal. Er konnte nicht hingehen und sich mit ihren Traditionen beschäftigen. Jeder würde sagen, glaubst du nicht, dass Bruder Jones hier genau der richtige Mann ist, um der Messias zu sein? Wir wissen, dass du ihn ankündigen sollst. Denkst du nicht, dass er genau die richtige Art von Mann ist? Es wäre ein weiterer Matthias gewesen. Aber was hat er getan? Er blieb in der Wildnis. Er hatte keine Ausbildung. Johannes, wie viele von uns heute konnte er die Worte der Grammatik nicht richtig verwenden, mit denen wir unsere Inspiration ausdrücken? Wahrscheinlich könnten es die meisten von uns hier nicht. Was hat er getan? Er musste in die Natur gehen, um ihr zu entsprechen, um seinen Standpunkt darzulegen. Seht, wenn er etwas ausdrücken wollte, musste er in die Natur gehen. Schaut, er sagte, oh, du Generation von Schlangen. Er hatte sie gesehen, Schlangen in der Wildnis. Er hatte gesehen, dass es sich um eine Generation von Schlangen handelte. Nun, ein gebildeter Mann hätte ein anderes Wort benutzt. Seht, dass er stattdessen hätte verwenden können. Aber er drückte es durch eine Schlange aus. Er sagte, denkt nicht bei euch selbst, weil wir dazu gehören, dass ihr Gott irgendetwas bedeutet. Denn Gott ist in der Lage, aus diesen Steinen, seht, er benutzte nicht irgendein theologisches Wort, er kannte kein Seminar, er hatte sein Seminar in der Wüste vor Gott. Es ist seltsam, dass Gott einen solchen Mann nimmt, es ist paradox. Anstatt all die guten, ausgebildeten Priester, die eine Schule besucht haben, es war ein ziemliches Paradox. Gott wirkt meiner Meinung nach immer in Paradoxen. Die jungfräuliche Geburt war ein Paradox. Eine Jungfrau empfing, brachte ein Kind zur Welt. Gott wurde Fleisch. Gott veränderte seine Handlungsweise vom Geist zum Menschen. Der Mensch veränderte sich. Er änderte sein Zelt, seinen Wohnort und seine Wohnung. Als Jesus dort an den Ufern von Galiläa stand, blickte Johannes auf und sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und eine Stimme sagte, dies ist mein geliebter Sohn, in dem ich Wohlgefallen habe zu wohnen. In dem ich Wohlgefallen habe zu wohnen. Dasselbe Verb vor dem Adverb. Das ist alles. Seht ihr? Das ist mein geliebter Sohn, in dem ich Wohlgefallen habe zu wohnen. Gott und der Mensch wurden eins und vereinigten sich zur Erlösung. Wie Gott, der allen Raum und Zeit umfasste, herabkommen und sich in einen Menschen verwandeln konnte, damit er den Tod für das ganze Menschengeschlecht schmecken konnte. Der Schöpfer musste sterben, um seine Schöpfung zu retten. Himmel und Erde küssten sich einander. Mensch und Gott wurden eins. Wie kann ein Mensch das leugnen? Damit er im Menschen wohnen und Gemeinschaft haben konnte. Es ist nichts anderes als Gott, der sich herablässt und versucht, zum Menschen zu gelangen. Am Anfang war er ein Vater. Er war über allem. Er war allein. Er wohnte allein. Elohim. Selbst als er auf den Berg herabkam, wenn ein Tier den Berg berührte, musste es sterben. Aber dann wurde er Fleisch und wir berührten ihn, fassten ihn an. Er tat das, um sein Blut zu vergießen, sein jungfräuliches Blut, denn wir wurden durch geschlechtliches Verlangen geboren. Er wurde jungfräulich geboren. Es war nicht das Blut eines Juden, er war auch kein Heide, er war Gott. Schöpferisches Blut, seht, jüdisches Blut rettet uns nicht. Heidnisches Blut rettet uns nicht. Die Bibel sagt, dass uns Gottes Blut rettet. Er war Gottes Blut. Einige Leute sagen, er war, dass Maria empfangen hatte und dass das Ei Maria gehörte und die Blutzelle vom männlichen Geschlecht stammte, dass Gott war. Das ist auch falsch. Wenn es so wäre, schau mal hier, dann hätte es ein Ereignis gegeben, um das Ei zu befruchten. Was hat Gott dann mit Maria gemacht? Er schuf sowohl Ei als auch die Blutzelle. Er war Gott. Sie war eine Brutstätte. Sie war nur ein geliehener Schoß, so wie ein geliehenes Grab, um darin begraben zu werden. Seht, er erschuf alles, denn er hatte keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen konnte. Er wurde unser Vorbild, was wir sein sollten. Er hat nie Partei für jemanden ergriffen, sondern immer das getan, was dem Vater gefiel. Und der Vater wohnt jetzt in uns durch seinen Tod. Er heiligte seine Gemeinde vollkommen. Diese Kirche, die unrein, schmutzig, Gott ließ sich von einer Feuersäule herab, um Mensch zu werden. Und dann kam der Heilige Geist direkt in uns. Seht ihr nicht, was es ist? Es ist die ganze Zeit derselbe Gott, der herabkommt. Nun Gott über uns, Gott mit uns, Gott in uns. Seht, wie die Gedanken Gottes, das Wort Gottes und die Offenbarung des Wortes dieselbe Sache von Anfang an. Gott dachte es, er war ein Vater, er war ein Sohn, er war ein Retter, er war ein Heiler. Die Worte wurden gesprochen und es tat sich kund, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Sein Name soll Immanuel heißen, Ratgeber, Friedefürst, mächtiger Gott, ewiger Vater. Und so war es. Und daraus ging hervor, dass er, Gott, viele Söhne hervorbringen konnte. Die ganze Sache ist Gott geoffenbart. Gott über uns, Gott mit uns, Gott in uns. In der Tat ein Paradox, dass Gott selbst in einem Menschen wohnt. Sicher, er musste das werden, um zu sterben, um seine eigenen Gesetze der Gerechtigkeit zu erfüllen. Er sagte voraus, der Tag, an dem ihr davon esst, das ist der Tag, an dem ihr sterbt. Und er hat es erfüllt. Es gab keinen anderen, der es tun konnte, außer er selbst. Wenn, heute an diesem Tag möchte ich dies bringen, die Gottheit von Jesus Christus, weil die Menschen versuchen, ihn zu einem Propheten zu machen. Wenn jetzt zufällig ein christlicher Wissenschaftler hier sitzt, ich möchte eure Gefühle nicht verletzen. Ich hoffe, ich tue es nicht. Aber wir legen so viel Wert auf Beweise. Wir Pfingstler legen unseren Beweis auf die Zungenrede und wie sehr sind wir darin getäuscht worden. Und wie viele von Ihnen sagen, dass die Frucht des Geistes der Beweis ist. Wie sehr werdet ihr dadurch getäuscht? Nein, mein Herr, wenn ihr sagt, Zungenreden ist ein Beweis für den Heiligen Geist, ich glaube, dass der Heilige Geist in Zungen spricht, versteht mich nicht falsch. Ja, aber ihr sagt, ein Mann, der in Zungen spricht, hat den Heiligen Geist. Wir glaubten das eine Weile, aber wir fanden heraus, dass es falsch ist. Luther sagte, dass es diejenigen waren, die glaubten. Wir fanden heraus, dass das falsch war. Wesley sagte, dass es diejenigen waren, die geheiligt wurden und schrien. Wir fanden heraus, dass das falsch war. Pfingsten sagte, wer in Zungen spricht. Wir finden heraus, dass das falsch war. Die christliche Wissenschaft sagt, die Frucht des Geistes ist der Beweis. Wir finden heraus, dass das falsch ist. Ich habe gesehen, wie Hexen und Zauberer Blut aus einem menschlichen Schädel tranken und in Zungen sprachen und einen Bleistift auf den Tisch legten und in unbekannten Zungen schrieben und es interpretierten. Erzählt mir nichts davon. Meine Mutter ist eine Halbindianerin und ich weiß es. Ich habe es gesehen und damit zu tun gehabt. Dennoch spricht Gott in Zungen. Aber das ist kein unfehlbarer Beweis dafür, dass du den Heiligen Geist hast. Sicherlich nicht. Nein, in der Tat. Ein Christ ist nicht. Gott, vergebe mir, dass ich das tue. Ich werde Jesus für einen Moment für euch auf die Probe stellen, wenn ihr mir verzeiht. Habe ich so viel Zeit? Mal sehen. Nur einen Moment. Sei einfach. Ja, ich bin 10 Minuten zu spät dran, aber ich werde mich beeilen und etwas davon weglassen. Seht, lasst uns das nur eine Minute versuchen, Brüder. Mein himmlischer Vater, vergib mir das. Ich spreche es nicht gerne aus, aber es ist dafür, damit die Leute es verstehen. Ich werde es nehmen. Ich werde heute Morgen gegen Jesus antreten. Ich werde sagen, dass ihr eine Gruppe von Juden seid und Jesus ist gerade hier in Bakersfield auferstanden. Lasst mich euch Menschen zusammenrufen und mit euch über die Früchte des Geistes sprechen. Sie glauben das auch. Und was ist die Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Frieden, Geduld und Sanftmut, Güte. Ist das richtig? Frucht des Geistes. Darauf verlassen sich viele Menschen. Manchmal ist das der Teufel. Er kann das buchstabengetreu nachahmen. Er kann das Zungenreden buchstabengetreu nachahmen und es buchstabengetreu interpretieren. Jede dieser Gaben kann er nachahmen. Beachtet, ich werde, da ist der Priester, ich werde mich euch allen reden. Jetzt ergreife ich Partei gegen Jesus. Nur einen Moment. Nun, ich habe Gott gebeten, mir zu verzeihen, nur damit ich euch zeigen kann, was ich meine, um einen Punkt hervorzuheben. Seht ihr? Ich werde sagen, meine Herren, ich bin heute Morgen im Namen eurer Kirche hier. Ich spreche mit euch allen. Nun, hier in dieser Stadt gibt es einen jungen Mann namens Jesus von Nazareth. Er hat eine seltsame Lehre. Wir kennen unsere Priester. Jetzt müssen wir dies an der Frucht des Geistes beurteilen. Dieser Priester hier. Sein Urgroßvater war ein Priester. Er hat sein ganzes junges Leben für die Dinge versäumt, während ihr alles genossen habt, als ihr junge Männer wart. Er versäumte das, um ein Priester für Gott zu sein. Was hat er damit gemacht? Er hat es studiert, er hat alles getan, was er konnte, um die richtige Art von Mann zu werden. Wer stand dir zur Seite, als Papa und Mama sich stritten? Sie wollten sich trennen. Wer stand Papa und Mama zur Seite und legte die Arme um den einen und den anderen und brachte sie wieder zusammen? Dein treuer alter Priester dort draußen. Dein treuer alter Priester studierte die Gesetze Jehovas, bis er sie in und auswendig kannte. Er hatte jedes Seminar durchlaufen. Er hatte einen Doktortitel, einen Bachelor of Art. Er hatte einen DD, LL, PhD. Er weiß genau, wovon er spricht. Er hatte dafür studiert, während ihr Männer herumgelaufen seid. Er hatte studiert, um euer Führer zu sein. Es macht alles Sinn, Brüder, wenn ihr auf psychologische Weise davon redet. Es macht alles Sinn. Von welcher Schule kam dieser Jesus von Nazareth? Er besuchte nie einen Tag die Schule, soweit wir es wissen. Woher kam er? Niemand wusste es. Hier kommt er vorbei. Sieh dir deinen netten alten Priester an. Als eurem Vater damals das Geld ausging und er kein Geld mehr hatte, zu wem ging er da? Zu dem Mann, der die Frucht des Geistes hatte, eurem freundlichen alten Priester, der ihm das Geld geliehen hat, um über die Runden zu kommen, bis seine Ernte reinkam. Wer stand zu dir, als deine Mutter in den Wehen lag? Verzeiht mir, Schwestern. Als sie dachten, sie würden sterben, wer hielt seine Hände über sie und betete, während du in diese Welt geboren wurdest? Euer freundlicher alter Priester. Wer hob dich zu Jehova empor und beschnitt dich und hielt dich und machte dich und brachte dich Jehova da? Dieser nette alte Priester. Und schau, was dieser Jesus von Nazareth neulich getan hat. Was hat er jemals für die Frucht des Geistes getan? Viele von euch sind Geschäftsleute. Ihr habt hier Geschäfte. Ihr seid Händler und so weiter. Jehova brauchte ein Lamm für eure Sünden. Sie züchteten keine Lämmer. Also, was haben diese netten alten Priester getan, damit eure Seele nicht verloren gehen? Ließen sie ein paar Verkäufer dort oben in die Höfe kommen, kleine Käfige machen und die Lämmer hineintun, sodass ihr euer Einkommen nehmen konntet, das ihr gemacht habt, nicht von Lämmern, sondern ihr habt es auf der anderen Weise gemacht, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Und sie bereiteten einen Weg für euch, wenn ihr sündenbeladen wart und von euren Sünden befreit werden wolltet. Dieser liebe alte Priester hatte einen Ort, wo ihr hingehen und ein Lamm kaufen konntet. Gott wollte nicht euer Geld. Er sagte ein Lamm. Ihr seid hingegangen und habt ein Lamm gekauft. Was hat dieser Jesus von Nazareth getan? Er kam und schmiss diese Sachen hinaus, leerte sie aus und sagte ihnen, sie seien eine Räuberhöhle. Nicht viele Früchte des Geistes, oder? Euer freundlicher alter Priester verliert nie den Humor. Dieser Kerl knüpfte Seile zusammen und trat die Tische um und jagte sie hinaus und sah sie zornig an. Das ist nicht die Frucht des Geistes. Euer netter alter Priester, wer wird die letzten Worte über euch sagen? Euer freundlicher alter Priester, wer wird eure Seele Gott übergeben? Euer netter alter Priester, seht, Frucht des Geistes, und dieser Kerl hatte nichts davon. Und jetzt sagst du, Bruder Brenner, ich könnte eine Predigt darüber halten, aber das werde ich nicht tun. Was ist die Frucht des Geistes? Die Manifestation des verheißenen Wortes. Wenn sie nur innegehalten hätten, um zu schauen, er hatte diese Dinge nicht, die sie hatten. Frucht des Geistes oder etwas anderes, aber das Wort, das für jenen Tag verheißen war, offenbarte sich selbst. Das war genau das Licht der Stunde. Das war's. Seht, egal wie viel Bildung, wie freundlich, wie oft ihr in Zungen sprecht, wie viel Freundlichkeit, Sanftmut und was ihr alles seid, wenn ihr das Wort der Stunde nicht akzeptiert, wenn es vor euch manifestiert wird, befindet ihr euch in derselben misslichen Lage. Das klingt vielleicht grob. Ich meine es nicht so, aber es ist die Wahrheit. Lasst uns einfach glauben. Seht, in Ordnung. Gott vergebe mir jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Wer hatte die Frucht des Geistes? Jesus. Er sagte, durchforscht die Schriften. Ihr denkt sie, in ihnen glaubt ihr ewiges Leben zu haben. Sie zeugt von mir. Sie sagt euch, wer ich bin. Er kam nie an und sagte, wer er war. Er hat es ihnen nicht gesagt. Und als er seine Gemeinde bekam, war das großartig. Er sagte, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, wie ich gestern Abend sagte, habt ihr kein Leben. Nun, meine Güte, diese Gemeinde sagte, der Typ ist verrückt. Was würden Ärzte und Wissenschaftler? Nun, dieser Mann versucht, Kannibalen zu machen. Er hat es nie erklärt. Es war Zeit für sie, ihn abzulehnen. Dann hatte er einen Haufen Prediger um sich herum, Grenzgläubige. Er sagte, nun, was werdet ihr sagen, wenn ihr mich dort hinaufsteigen seht, von woher ich gekommen bin? Du kommst von? Wir haben die Wiege gesehen, in der du geboren wurdest, die Stadt, in der du geboren wurdest. Wir haben mit dir hier draußen in den Hügeln gefischt. Wir sind mit dir gegangen, haben mit dir gesprochen und du kommst aus... Oh meine Güte, jetzt wissen wir, dass du verrückt bist. Aber echter, wahrer Glaube wird nicht erschüttert. Diese Jünger konnten es nicht erklären, aber sie wussten, dass es so war. Siehst du, es muss etwas sein, das Gott gepflanzt hat. Es mussten seine Gedanken vor der Grundlegung der Welt sein. Also die ganze Erlösung plante, Epheser 1:1-5, er plante die ganze Sache vor Grundlegung der Welt in seinen Gedanken. Und das sind die Attribute seiner Gedanken. Schaut auf Judas, der dort oben als Geistlicher stand. Er wandelte im Licht, er hatte die Macht, die Kranke zu heilen. Matthäus 10 beweist es. Er sandte sie aus und sie kamen zurück und freuten sich. Und die Teufel waren ihnen untertan, Judas mit ihnen. Das ist richtig. Er sagte, freut euch nicht, dass euch die Teufel untertan sind, sondern dass eure Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind. Judas war bei ihnen, aber als es darum ging, das ganze Wort Gottes zu nehmen, lehnte er es ab. So machen es die Menschen heute. Seht ihr? Jesus sagte, der Mensch wird durch jedes Wort leben, nicht durch ein oder zwei Worte, sondern durch jedes Wort. Du sagst nun, Bruder Branham, ich kann einen Teil davon annehmen, ich kann nicht. Dann bekamst du den Ausleger, den Eva hatte. Sie nahm jedes bisschen davon, legte es richtig aus, außer einem kleinen Teil. Es muss alles davon sein. Wenn die Bibel es so sagt, gibt es keine Auslegung. Es ist so, wie die Bibel es sagt. Und wenn Gott dieses ganze Herzeleid und Kummer und den Tod von Babys und Geschrei und Kriege und so weiter verursacht hat, weil ein Teil seines Wortes angezweifelt wurde, wird er es für euch zurücknehmen? Denke darüber nach. Er verändert sich nicht. Seine erste Entscheidung muss immer diese Entscheidung bleiben. Das ist der Grund, warum er mit dem Einzelnen verhandelt, nicht mit einer Gruppe. Einer. Er kann es nicht ändern. Nun, ich habe hier noch eine ganze Menge zu sagen, aber der Tod Jesu war ein Phänomen. Er war ein Paradox. Die Auferstehung war ein Paradox. Das glauben wir. Jeder weiß, dass die Auferstehung ein Paradox war. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Die neue Geburt ist ein Paradox. Das ist richtig. Sie kann das Wesen eines Menschen verändern. Wir können hier eine Predigt halten, um zu sehen, wie paradox das ist. Wir könnten hier einen ungläubigen Mann nehmen, der nichts damit zu tun hat, und auf einmal würde er von einem Abtrünnigen zu einem Heiligen, eine Prostituierte zu einer Schwester. Es ist ein Paradox. Niemand kann ihm eine Medizin oder eine Spritze, eine Dosis Medizin oder etwas anderes geben. Es braucht die Hand des allmächtigen Gottes und nur das, um einen Menschen zu verändern. Es ist ein Paradox, wenn ein Mann wiedergeboren wird. Das ist richtig. Ein Paradox. Es war ein Paradox, als Gott 120 unwissende Fische auswählte, um die Nachricht des Evangeliums zu Pfingsten in die Welt zu tragen, anstelle des großen Hohen Rates, der dafür ausgebildet war. Die dafür ausgebildet waren und gewartet hatten und darauf warteten, dass die Sache geschieht. Und Gott offenbarte sich einem Haufen von Fischern, die nicht einmal ihre eigenen Namen auf ein Stück Papier schreiben konnten. Ein Paradox, dass Gott sich für so etwas entschieden hat, anstatt den ökumenischen Rat jener Tage dafür zu nehmen. Heute wird er das Gleiche tun. Er ist imstande, aus diesen Steinen dem Abraham Kinder zu erwecken. Die Visionen der Propheten waren schon immer ein Paradox. Wie diese Männer durch Inspiration Dinge vorhersagen konnten, die nie versagten. Das ist ein Paradox. Wie etwas, das über den menschlichen Verstand hinausgeht, das man nicht ergründen kann. Es gibt zwei, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Wie Gott in das Unterbewusstsein kommt, dass das Wirkliche ist und vorhersieht, ihn herausnimmt und Dinge sieht, die weit zurück in einem anderen Zeitalter waren, ihn in die Gegenwart bringt und die Zukunft voraussagt. Und es versagt nie, zu keiner Zeit. Ein Paradox in der Tat. Unglaublich, aber es ist wahr. Es passiert einfach genauso. Was wir gestern Abend ihn haben tun sehen, war ein Paradox. Unvorstellbar für die Menschen. Wir können es nicht erklären. Eine bestimmte Baptistengemeinde, zu der meine kleine Familie neulich gegangen ist, und sie waren beim Treffen in Tucson gewesen, der Pastor stand auf ohne zu wissen, dass der Junge, der mit meiner Tochter geht, dort Mitglied ist. Und er sagte, wisst ihr, ich habe gerade erfahren, dass Bruder Branhams Vater und Mutter in einem Zirkus reisen. Und er sagte, sie waren Zauberer. Und das ist ein kleiner Trick, den er vorführt. Seht, ich schätze, es war ein Trick, der die Kranken heilt. Ich bezweifle, dass mein Vater und meine Mutter jemals einen Zirkus gesehen haben. Sie hatten noch nie ein Auto gesehen, bis ich eines hatte. Sie wussten nie etwas davon. Aber seht ihr, der Teufel hat immer etwas zu sagen. Sie sagten zu Jesus, sie tun das durch Beelzebub. Sie mussten ihrer Gemeinde eine Antwort geben. Warum forschen sie nicht in der Heiligen Schrift und sehen, dass dies für heute vorhergesagt wurde? Es ist Jesus Christus derselbe gestern. So wie er gestern war, ist er heute und wird für immer sein. Aber das ist es. Seht, das ist genau die Art und Weise, wie sie versuchen, es zu tun. Die ungebildeten Pfingstler, die Visionen des Propheten, Jesus, der heute nach 2000 Jahren lebt, ist auch ein Paradox. Das ist es sicherlich. Ich muss schließen, denn es ist schon spät. Glaubst du an das Paradox? Sicherlich. Lass mich dies sagen. Einmal kam ein alter Apothekerfreund, ein netter alter Mann. Er sagte, Bruder Branham, ich werde dir etwas erzählen. Er sagte, ich weiß, dass du ein Prediger bist. Er sagte, ich erzähle es dir. Er sagte, es hört sich vielleicht lächerlich an, aber, sagte er, ich habe es den Leuten nicht erzählt, weil sie es nicht glauben würden. Aber er sagte, ich werde es dir sagen. Ich sagte nur zu. Er sagte, genau in dieser Drogerie, sagte er, habe ich während der Zeit der Wirtschaftskrise gesessen. Mein Junge, der jetzt verheiratet ist und eine Drogerie in einer anderen Stadt betreibt, sagte er, wartete auf Kunden. Und er sagte, die Leute hatten, er sagte, du musstest zu, du erinnerst dich, dass du eine Bestätigung vom Bezirk haben musstest, um dein Medikament zu holen. Was auch immer man brauchte, man musste sich eine Bestätigung dafür holen. Er sagte, er habe ein Paar durch die Tür schwanken sehen und er schaute hin, die arme kleine Mutter war schwanger und konnte kaum aufrecht stehen. Eine junge Frau, sie konnte gerade noch laufen. Und er sagte, der junge Mann ging auf meinen Sohn zu und sagte, ich habe hier eine Bestätigung für, der Arzt hat mich geschickt, um eine Bestätigung vom Landkreis zu holen, um die Medizin zu bekommen. Meine Frau braucht sie wirklich dringend. Und er sagte, sie hält es einfach nicht mehr aus. Er sagte, sie ist so krank. Der Arzt hat mir gesagt, hol sie sofort und gib sie ihr. Er sagte, ich frage mich, ob ich die Medizin bekommen und ihr die Medizin geben könnte und sie könnte sich hier hinsetzen. Und er sagte, es wird 2 oder 3 Stunden dauern, in dieser Schlange zu stehen, bis ich meine Bestätigung bekommen kann. Er sagte, ich frage mich, ob Sie mir jetzt die Medizin geben könnten. Der junge Mann sagte, Sir, das würde ich sehr gerne tun. Er sagte, ich kann es nicht tun, wir haben hier eine Regel auf der Grundlage von bezahlen und mitnehmen. Er sagte, wir müssen es haben. Und er sagte, dass er dort hinten saß und in der Zeitung las ein älterer Mann. Er sagte, warte mal, mein Sohn. Er schaute die arme kleine Frau an, die sich noch gerade so aufrecht hielt. Und so sagte er, geh und fülle diese Bestätigung aus. Und er sagte, gib sie mir. Er sagte, dass er das Rezept vom Arzt nahm, dort hinüberging und es ausgeführt hat. Er sagte, ich füllte es aus und dachte, wenn sie es nie bezahlen, in Ordnung, das macht nichts aus. Er sagte, ich ging dorthin, wo sie stand. Ich hob es hoch, um es ihr in die Hand zu geben. Und er sagte, als ich es ihr in die Hand legte, sah ich auf. Er sagte, Bruder Branham, ich weiß nicht, ob du das glaubst oder nicht. Er sagte, ich legte es in die Hände des Herrn Jesus. Er sagte, ich sah, wie er dort stand und mich ansah und das Blut lief über sein Gesicht und er hatte Narben auf seinem Kopf. Er sagte, ich schloss meine Augen und war irgendwie benommen. Ich hörte ihren Mann sagen, geht es Ihnen gut, Doktor? Und er sagte, ja. Er sagte, ich blickte zurück und die Frau hielt das Rezept. Er sagte, glaubst du das? Ich sagte, sicher, ich glaube es. Soweit ihr es dem geringsten von diesen meinen Kleinen getan habt, habt ihr es mir getan. Ein Paradox, in der Tat. Viele von euch Brüdern Hier haben die Schriften der Heiligen gelesen, der Heiligen der frühen Tage, wie der Herr mit ihnen handelte. Paradox, wie die Dinge geschahen. Wir glauben an Paradoxe. Einer der Martin war derjenige, an den ich versucht habe, mich zu erinnern. Seht, er war ein Soldat. Und in Frankreich wurde ihm befohlen, dass er der Tätigkeit seines Vaters folgen sollte. Aber er glaubte immer irgendwie, seine Mutter war eine Gläubige. Ein kalter Tag, er war ein sehr bescheidener Mann, sie stellten immer einen Mann zur Verfügung, der seine Stiefel polierte und ihn ordentlich aussehen ließ, wie es ein Soldat tun sollte. Er polierte die Stiefel seines Dieners, er orientierte sich nicht an ihren Traditionen und Zwängen, er glaubte, dass alle Menschen gleich seien. An einem kalten Tag stand er vor dem Stadttor von Tours. Als er dann hineinging, sagte man, lag dort ein alter Bettler auf der Straße. Ihr habt es zweifellos schon gelesen. Da lag ein Bettler auf der Straße und fror sich fast zu Tode, ein wirklich kalter Winter. Er flehte die Leute an. Kommt, würde mir jemand einen Umhang geben? Ich erfriere heute Abend. Ich kann so nicht auf dem Boden liegen. Kann mir jemand einen Mantel geben? Niemand. Er sagte, bitte habt Erbarmen. Ich bin ein alter Mann, ich sterbe. Ich habe meine Zeit gehabt. Ich habe mein Bestes getan. Lasst mich nicht sterben. Ich friere mich zu Tode. Würde mich jemand einhüllen? St. Martin trat zurück und schaute. Er war kein Gläubiger. Damals war er noch kein Christ. Er hatte es nicht angenommen. Er stand nur da und schaute. Niemand tat es. Die Menschenmassen gingen vorbei. Einige von ihnen waren reich genug, um es zu tun. Er hatte nur einen Mantel und das war sein Militärmantel. Er zog sein Schwert heraus und schnitt es in zwei Hälften, hüllte den alten Bettler darin ein und ging weiter. Die Leute lachten über ihn, als er die Straße entlang ging mit nur einem Stück eines Mantels, der an ihm hing. Was für ein komisch aussehender Soldat, sagten sie und machten sich über ihn lustig. In dieser Nacht wachte er aus dem Schlaf auf. Er schaute an die Seite seines Bettes und da stand Jesus, eingehüllt in das alte Stück Mantel, in das er den Bettler gewickelt hatte. Dann wusste er es, was ihr dem geringsten meiner Kleinen getan habt. Seine Entscheidung war ein Paradox. Er war der Botschafter jenes Zeitalters, der für die Schrift gegen die ganze Bosheit des Katholizismus an jenem Tag stand. Gott hatte ihn erwählt und er ließ ihn Christus durch ein Paradox sehen. Brüder, wir können ein Paradox nach dem anderen sehen. Das große Paradox kommt auf uns zu. Wenn die Posaune des Herrn ertönen wird und die Zeit nicht mehr sein wird und der Morgen anbricht in Ewigkeit hell und schön, wenn die Auferstehung kommt und wir zusammen entrückt werden, um ihn in der Luft zu begegnen, das wird das letzte Paradox sein. Wenn wir hingehen, um bei ihm zu sein. Bis dahin wollen wir treue Diener des Wortes Gottes sein, das Christus ist. Können wir beten? Himmlischer Vater, wir danken dir heute Morgen für das Blut, das uns zu Brüdern macht. Wir danken dir für den Sohn Gottes, der sein Leben gegeben hat, damit wir einst mit ihm in diesem großen Königreich auf Erden sein können, dem Königreich des Himmels, das errichtet werden soll. Wir halten Ausschau nach diesem frohen Tag des tausendjährigen Reiches, wenn unser gesegneter Herr kommen wird und seine wartende Braut holen wird, den kleinen Brautbaum. Er ist der Baum, der im Garten Eden stand, das Brot des Lebens. Seine kleine Frau ist auch ein Baum, der Brautbaum der letzten Tage, wo alles daran geknüpft ist, etwas zu bringen. Aber die großen Kräfte Gottes schneiden die Zweige zurück, damit die Frucht reifen kann. Gewähre es, Herr, dass wir darin einbezogen werden können. Gib uns das ewige Leben. Wir haben diese eine Sache gemeinsam, während wir hier in dieser Stadt sind. Wir glauben an das Wort Gottes. Wir glauben an Jesus Christus. Wir glauben, dass er nicht tot ist, denn er lebt und seine Worte der Verheißung für diese Stunde werden jetzt geoffenbart. Das sind die letzten Stunden. Das ist das letzte Zeichen. Das Kommen des verheißenen Sohnes ist nahe. Wir sehen die Welt geografisch. Wir sehen die Zeichen. Erdbeben an verschiedenen Orten. Nationen gegen Nationen. Wir sehen all die Dinge, die vorhergesagt wurden. Wir sehen schreckliche Anblicke am Himmel, Menschenherzen versagen, fliegende Untertassen und so weiter, die sie sich nicht erklären können, erforschen die Gerichte, die über die Erde kommen. Wir sehen überall die Atombomben, die dort draußen hängen, und die großen Raketen können in einer Stunde die totale Zerstörung bewirken. Wir sehen die Gase, die über uns hängen, das würde das Feuer direkt aus dem Himmel regnen lassen und die Erde zerstören. Aber wir sehen auch Jesus, der Verheißungen gegeben hat. Und wie wir sagten, derselbe Jesus, der von euch hinweggenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel gehen gesehen habt. Wir schauen aus auf diesen glücklichen Tag, der kommt. Unsere Herzen, viele von uns hier, Herr, denn schon als kleine Jungen gaben wir unser Bestes, um dir zu dienen. Herr, lass unsere Augen nicht blind sein für diese Stunde. Öffne meine Augen, Herr, dass ich jede Verheißung sehen werde. Ich möchte es mit einem Amen betonen, dass alles so ist, wie Gott es verheißen hat. Gewähre es, Herr. Gib uns ein großartiges Treffen. Segne meine Brüder und Schwestern hier, einige dieser kleinen Frauen, die hier stehen, grauhaarig, die gedient haben, indem sie sich um ihre Männer kümmerten, während diese dort auf den Feldern arbeiteten. Und Gott, du wirst sie belohnen. Diese Männer, die gekämpft haben, um den Preis zu gewinnen und durch blutige Meere gesegelt sind, während wir heute Morgen hier um diesen Tisch sitzen und uns gegenseitig ansehen. Und unser Haar wird grau und wir haben lange gekämpft. Und wir werden uns vielleicht nie wieder bei einem anderen Frühstück treffen. Wir wissen es nicht. Das Kommen des Herrn kann heute sein, es kann morgen sein, es kann nächstes Jahr sein. Wir wissen nicht, wann es sein wird. Aber eines ist sicher, uns ist verheißen, dass wir uns bei einem Mahl im Himmel treffen werden. Und der König wird herauskommen und uns alle Tränen aus den Augen wischen und sagen, macht euch keine Sorgen. Es ist alles vorbei. Tretet ein in die Freuden des Herrn, die für euch seit Grundlegung der Welt bereitet wurden. Als wir dazu bestimmt wurden, Söhne Gottes zu sein durch Jesus Christus. O Vater Gott, gewähre dies. Mögen unsere Herzen wie eins schlagen. Und wie ich schon vor einer Weile zu dem kleinen Paar sagte, das sich trennen wollte, Gott, während wir uns hier voneinander trennen, haben wir diese eine Sache gefunden, die wir gemeinsam haben. Die Methodisten, die Baptisten, die Vereinigten, die Assemblies, die Kirchen Gottes, wir haben alle eines gemeinsam, Jesus Christus. Wir können uns nicht als Organisationen treffen und uns mit ihren Glaubensbekenntnissen und den Dingen der Gemeinden auseinandersetzen. Aber als Brüder können wir uns unter dem Blut unseres Erlösers, Jesus Christus, treffen. Und da haben wir Dinge gemeinsam. Und auf dieser gemeinsamen Grundlage, Herr, komme ich, um meine Brüder zu treffen, Männer von ebenso kostbarem Glauben. Mögen wir in dieser kommenden Woche gemeinsam mit allem, was in uns ist, daran arbeiten, dass Herrlichkeit Gottes wieder in die Gemeinde zurückgebracht wird. Wir vertrauen dir alles und auch uns selbst an. Im Namen Jesu segne unsere Bemühungen. Amen. Gott segne euch, meine Brüder. Bruder Roy, hast du ein Wort zu sagen? Nun, wie unfehlbar das Wort ist. Jesus war das Wort. Darin sind wir uns einig. Als seine Eltern ihn vergessen und ihn dort auf dem Fest zurückgelassen hatten, nachdem sie 3 Tage gegangen waren, kamen sie zurück und konnten ihn nicht finden. Sie fanden ihn im Tempel und diskutierend mit den Priestern und sie waren erstaunt über dieses Kind. Wir haben keine Aufzeichnung darüber, dass er zur Schule ging, aber denkt daran, er war nur ein Junge von 12 Jahren, etwas so groß. Und beachtet die Aussage der Mutter. Keine Geringschätzung für euch Katholiken, wenn hier welche sind, die sie die Mutter Gottes nennen. Wie könnte sie die Mutter Gottes sein? Seht, sie war die Brutstätte, die Gott gebrauchte, nicht mehr. Schau sie an. Wenn sie die Mutter Gottes ist, hätte sie tatsächlich mehr Weisheit als er. Beachtet, wenn sie die Mutter Gottes ist, gab sie ihm das Leben. Sie gab Gott das Leben. Seht ihr? Schau mal hier. Sie sagte, dein Vater und ich haben dich Tag und Nacht mit Tränen gesucht. Sie hat ihr erstes Zeugnis angezweifelt. Sie nannte Josef seinen Vater. Nun schaut euch diesen 12-jährigen Jungen an, nicht wissend, was er sagte. Er war nur ein Junge, aber er war das Wort. Seht, Er sagte, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Seht, das Wort, es korrigierte den Fehler. Sie gab Zeugnis, nachdem er auferweckt worden ist. Es war alles vorbei. Seht, dein Vater und ich haben dich gesucht. Und genau das hatten sie gesagt. Sie hatten dieses Kind durch den Heiligen Geist empfangen und dann Josef den Vater genannt. Und dieser kleine Junge, ein 12-jähriges Kind, überhaupt keine Weisheit, aber nur ein 12-jähriger Junge. Der Vater wohnte zu der Zeit nicht in ihm. Er kam an dem Tag, an dem er ihn getauft hat. Er sah den Geist Gottes herabkommen, seht, und wenn er, aber schau, dieser kleine 12-jährige Junge war das Wort. Er wurde als der Gesalbte geboren, um der Gesalbte zu sein. Und hier war er. Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Sie sagte, dein Vater und ich haben nach dir gesucht. Wenn Josef sein Vater gewesen wäre, wäre er bei ihm gewesen und hätte Türen und Häuser gebaut. Aber er war im Tempel, um diese Organisation zu korrigieren. Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Seht, wie das Wort Gottes diesen Fehler korrigiert hat durch dieses Kind. Amen. Gott segne euch.